Herzlich willkommen zu Radio SM Folge 30, heute von der Voskis. Vielleicht auch mit Video für die, die es jetzt nicht live sehen.
Ja,
für die, die es live sehen,
natürlich.
Video, weil wir hatten hier Kameras stehen und.
Hallo, wir haben so ein krasses Videosetup hier. Das wäre doch jetzt wirklich bescheuert, wenn wir das nicht veröffentlichen würden, oder?
Ja, klar.
Also im Notfall biegen wir irgendeinen, wir kriegen das schon hin. Vertraut uns.
Gut, ihr habt George und Peter gehört.
Hi.
Winken. Jetzt ist ja mit Video, da kann man ja winken.
Jetzt. Ich winke zur Verwirrung.
Gut. Ihr habt Peter gehört, ihr habt die anderen zwei auch schon gehört. Wir haben für den ersten Teil auch noch Gäste. Die stellen sich jetzt mal kurz selber vor.
Hallo, ich bin der Thomas, manche noch bekannt als Tomersch.
Ja, und ich bin der Konsti, der U-Bahn-Verleih.
Ach so, ah. Und ihr beiden habt auch einen Podcast, stimmt? Plackt euch doch mal schnell selbst.
Das hat Marc neulich schon gemacht.
Wir waren schon mal geplackt hier, die Mikrowelle. Machen wir sonst.
Und warum sollte man euch hören?
Das wüssten wir auch gern.
Okay. Ich weiß auch nicht, wie man das erträgt.
Ja, und manchmal reden wir sogar über OpenStreetMap.
Und über was redet ihr sonst?
Sogar ziemlich häufig. Wir machen eigentlich so Tech, aber nicht so Tech-News, sondern eher, womit wir gearbeitet haben, irgendwelche Tools, irgendwas, was wir beobachtet haben oder sowas. Mhm. So in die Richtung. Ja, es ist inzwischen ziemlich viel OSM, weil wir halt viel damit arbeiten.
Ja, ihr macht ja auch, gut, weil wir haben eigentlich über euch schon. Erzählt doch nochmal kurz, was ihr sonst noch so mit OSM macht.
Wir haben dieses kleine Startup Lurk und wir machen sonst Teilserver, aber auch so OSM-Dienstleistungen und so ein Krams.
Eure Teilserver werden gerade ganz schön beansprucht, kann das sein? Weil ihr jetzt die einzigen.
Och, es geht, wir hätten es uns schlimmer vorgestellt.
Was die einzigen?
Na, also ich weiß nicht genau, ich habe das irgendwo so an mir vorbeifliegen sehen, dass einige Dienste jetzt weggehen von
CloudMate.
Von deren Teilserver und jetzt sagen, die gehen zu euch.
Den ganz großen Run merken wir noch nicht. Hier die Leutchen, wie heißt das Spiel? Kord?
Ah, genau, da war das, ja.
Genau, die haben jetzt irgendwie angekündigt, dass sie auf uns umsteigen werden. Wir freuen uns darüber, ja klar.
Cool.
Find's schön, wenn das benutzt wird.
Ja, aber das ist ja eine News. CloudMate macht irgendwie den Free-Dienst dicht.
Habt ihr schon drüber geredet?
Nee, ich glaube, da wurde hier noch nicht drüber
geredet. Dann machen wir doch einfach doch einen News-Abschnitt. Dann, ja,
zeig mal. Haben wir denn noch eine News?
Ja, ich hatte was auf.
Mach nicht so kaputt.
So. Also, News.
CloudMate, das ist so ein Teilserver-Anbieter oder beziehungsweise.
Es war ja das Startup, das Steve Kost mal mitgegründet hat, wo er dann raus ist zu damals Bing, oder?
Ja.
Wo er inzwischen auch schon nicht mehr ist.
Ja.
Und da war er Head of OSM, oder?
Bestimmt auch.
Konsti ist ja bei uns
in der Firma Head of OSM. Haben wir vorhin festgelegt, ich bin auch Head of OSM. Ja, also die.
Geil.
Heute ist es alles nicht so ernst.
Nee. Und die machen halt auch, was haben die noch gemacht? Also die haben vor allem die Teilserver, die waren glaube ich einer der ersten, wo man halt so eigene, überhaupt einen anderen Teilserver oder Teilstyle sich an Kartenstyle irgendwie zusammenklicken konnte. Und
wirklich mit Klicken, also man konnte dadurch die Farbregler und einzelne Dinge, Gruppen anwenden. Danach haben es davon alle geklaut, also sogar Google irgendwie hatte danach so eine konfigurierbare Karte.
Mhm. Ja, und die haben auch so ein bisschen Geocoding und Routing gehabt und haben so ein paar APIs auch angeboten. Und ja, aber das ist in den letzten Jahren irgendwie, die Daten waren dann immer veraltet und so weiter. Und ja, und die haben jetzt ein komplettes Free-Angebot eingestellt. Das ist eigentlich so die News.
Mhm. Ja, die wollen das irgendwie zum ersten Mal irgendwie absägen.
Die haben ja schon einiges eingestellt. Die hat nochmal einen Geocoder, der inzwischen nicht mehr so.
Ja.
Toll. Oder auch nicht mehr läuft.
Also Geocoder für die Leute, die es nicht wissen, ist, man steckt eine Koordinate rein und kommt eine Adresse raus.
Oder andersrum.
Ja, was du gesagt hast, Koordinate zu Name ist Reverse Geocoding und Name zu Koordinate ist Geocoding, genau. Die haben irgendwie so eine ganz seltsame Kommunikationspolitik da irgendwie bei CloudMate. Die haben den Bestandskunden irgendwie so Mails geschrieben, ja, von wegen, wir werden es einstellen, aber auf deren Webseite ist noch nicht viel davon zu sehen.
Nee, da steht noch hier free und so viel ist free.
Wobei ich ja jetzt irgendwie schon gehört habe, dass die angeblich jetzt teilweise schon die APIs runterfahren, aber das war jetzt so, also ist jetzt als Gerücht zu behandeln. Ich bin mir da nicht sicher, ob das so stimmt. Keine Ahnung, die werden jetzt halt weg sein und wer jetzt halt noch überbleibt, ist MapQuest, so von den Free
Free Tiles, genau.
Genau, Mapbox hat aber ein sehr kleines Kontingent.
Also meinst du ein sehr günstiges Kontingent, oder? Meinst du sehr klein?
Ja, deren Free-Kontingent ist klein, das meinte
ich damit. Ja.
Die, ich weiß nicht, was haben die? 10.000 Map-Views kann man, glaube ich, umsonst bei denen nutzen.
Machen die Map-Views oder teilen sie?
Ja, Map-Views, das ist dieses etwas esoterische Zählungssystem. Ich weiß nicht ganz genau, wie
ja, 15 Tiles sind ein Map-View und dann kannst du das ausrechnen und 3.000 pro Monat sind halt free.
Also ach, 3.000, okay.
Und dann kannst du also mal 3.000 mal 15 rechnen.
Ja, theoretisch. Und
45.000 halt für free.
Ja.
Na gut.
Wollen wir eigentlich noch über diesen anderen Service sprechen, über den ich heute einen Lightning Talk hielt hier?
Können wir nachher im Themaabschnitt machen.
Okay, alles klar.
Okay, ansonsten hatte ich noch als News eingetragen, dass die Straßenliste jetzt aktualisiert wurde. Auf die Version 1.0. Ja, neues Design, er verwendet jetzt auch mal Template. Ich glaube, ja. Also da gibt es jetzt mehrere Leute, die dann rumentwickeln und wird so langsam. Also das Backend ist ja in Java geschrieben und da schreibt es halt in der Datenbank und das läuft halt einmal in der Woche durch.
Und da gab es ja auch einen Vortrag hier
zu genau, den ich nicht gesehen habe. Was hat er da so noch ein bisschen erzählt?
Ja, aber zu den Vorträgen können wir noch was sagen.
Gleich. Ja, also der Vortrag war ja so insgesamt über dieses ganze Konzept der Straßenlistenauswertung, ja. Wie man die, woher die Daten sind, wie man die auswertet und naja, so allgemein die ganze Geschichte. Wobei er ja halt auch die Hausnummernauswertung
genau, aber darüber hat er jetzt
aber darüber hat er jetzt konkret nicht
okay. gesprochen. Also wird alles besser, wollte ich da nur kommunizieren.
Immer, ja.
Ja.
Mhm. So, und wen dieser Talk interessiert und der sich das gerne angucken möchte, der kann nach unserem Podcast auf youtube.com/Foskis gehen und kann dort schon die Aufzeichnung vermutlich sehen.
Oder im Wikis ist auch GWD für die
stimmt.
YouTube nicht benutzen
möchten. Für die YouTube nicht wollen, gibt es die inzwischen auch nochmal woanders.
Also ich muss das mal kurz...
Es gab es eigentlich gleichzeitig. Ja.
Egal, wir gehen in Details. Sorry. Ich muss da mal kurz reinschieben. Ihr seid ja, ihr zwei macht ja unter anderem Video mit noch vielen anderen Leuten. Und ich muss wirklich sagen, das ist ganz großartig. Das Streaming kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich hier halt vor Ort bin. Aber die Aufnahmen sind so ratzefatze schnell oben und das ist total geil. Also man kann sich's eigentlich kaum besser vorstellen auf so einer Konferenz.
Dankeschön. Das funktioniert aber auch nur, weil wir so viele Helfer haben. Also das müssen wir mal dazu sagen, dass es wirklich gut geklappt hat, Helfer zu requirieren, die hier unermüdlich den Schnitt bedienen und auch jetzt gerade, während wir senden, ich meine, ihr seht, dass da Dinge passieren wahrscheinlich im Videobild, jetzt gerade an den Kameras stehen, grinsen und irgendwie hin und her schneiden und total tolle Sachen machen. Und weil sich alle so bemühen, können wir es halt schaffen, dass wir am Ende des Tages alles schon veröffentlicht haben von dem Tag. Also das wirklich geht, das würden wir zu dritt oder zu viert nie hinkriegen. Das geht nur, weil wir so viele fleißige Helfer haben, denen wir in diesem Moment gerne danken möchten.
Genau.
Das sei hiermit erledigt. Haben wir denn noch News?
Nee, da ist nichts mehr drin.
Gut. Haben wir denn noch Themen? Ach, der ist schon verbrannt, ne?
Ja. natürlich. Also zum einen, wir können natürlich jetzt über die einzelnen Vorträge von der Foskis reden. Ich hatte so ein Thema aufgeschrieben und zwar...
Hast du denn welche angeschaut?
Teilweise ja, aber dazu habe ich ja die zwei hier eingeladen.
Ja. Ach so, jetzt müssen wir über unsere Vortragserlebnisse berichten.
Na, vielleicht über die ein oder zwei, die euch in Erinnerung geblieben sind, außer euren eigenen.
Also
ich habe ja keinen gehalten.
Genau, also ganz stark war direkt in der Keynote der Einführungsvortrag zu OpenStreetMap in
Jerusalem.
Genau. Oh, da kommen wir schon mal. Ich sag's einfach. Vermutlich werden wir mit dem guten Menschen, der das gemacht hat, auch noch eine Radio-OSM-Folge machen.
Das wäre ganz, klingt gut. Das wäre ganz großartig, weil ist auch aufgezeichnet, ganz sicher.
Ja, im Prinzip.
Also es gibt eine, jetzt schon im Internet, für die Leute, die es im Stream hören, eine sehr schlechte Aufzeichnung davon. Da war das Audio noch kaputt.
Aha.
Da habe ich spaßeshalber mein Google Hangout benutzt und mich halt direkt mit dem Laptop an die Kamera gehängt.
Okay.
Da folgt aber auch noch eine gute Aufzeichnung, weil wir da auf SD-Karte halt die Kamera stehen haben. Aber jetzt ist halt nicht im normalen Workflow drin.
Ja.
Aber kommt auch noch
eine gute Aufzeichnung. Naja gut, aber da kann man sich's auf jeden Fall ansehen. Das fand ich sehr spannend. Da ging es halt so um soziale Effekte und wie sich halt auf das Mapping-Verhalten in OpenStreetMap übertragen, das kann man sich auf jeden Fall mal ansehen.
Ja, fand ich sehr interessant. Also der war echt gut, der Vortrag, ja. Ansonsten gab es an Tag 1 sehr viele 3D-Vorträge, also zu OSM.
Genau, OSM-Buildings.
Der 3D-Block, der oft am Ende war, war halt dieses Mal irgendwie an Tag 1.
Mhm. Ja, war sehr interessant, nochmal so reinzuschauen, was also, da geht ja echt einiges so in 3D und das geht, glaube ich, erst jetzt so richtig los mit oder es gibt's schon länger, aber jetzt startet so 3D so richtig los. Also,
ja.
Halt über OSM-Buildings und über OSM to World gesprochen, genau. Und den ersten 3D-Vortrag habe ich ein bisschen verpasst.
Open Web Globe war das noch. Ja, also das waren 4 Vorträge zu 3D. Könnte man jetzt sagen, das ist ganz schön viel, aber eigentlich fand ich es ganz angenehm, dass es halt nur diese halben Stunden Slots gab, weil es gereicht hat, damit die Vortragenden alles erzählen, was irgendwie wichtig ist, aber es war auch nicht zu lange. Und man hatte immer so ein bisschen diese 2-3 Minuten oder 5 Minuten Pause zwischen. Oh, während irgendwie
ja, interessant, dass du das sagst. Mir sind die eigentlich zu kurz.
Ja. Die sind die zu kurz?
Ja, also ich habe mich inzwischen seit langem gewöhnt, dass ich hier in den Fragen nicht sinnvoll andiskutieren kann. Und ja. Also mir persönlich wären längere Slots und halt auch wirklich Lücken im Programm, wo du denkst, ja. Das ist jetzt die Pause.
Ja, ja.
Gerade manche Moderatoren haben halt dann schon irgendwie schon 3 Minuten vor eigentlichem Schluss. Also ein Slot ist eine halbe Stunde lang.
Ja.
Davon sind 20 Minuten Vortrag, 5 Minuten Fragen, 5 Minuten Pause, damit die Leute den Raum nutzen können.
Ja.
Und das wurde halt auch davor schon abgebrochen oder halt so, sind noch irgendwelche Fragen? Nee, nach 10 Sekunden.
Ja, also ich habe ja beim Schneiden der Videos, habe ich ja von allen Vorträgen das Ende gesehen.
Ja.
Nicht den Inhalt, aber das Ende. Und man merkt schon, also auch die Sie sich jetzt später angucken, man merkt schon ziemlich deutlich, dass die Moderatoren oft die Diskussion nicht für so wichtig erachten. Und sie entweder eben beenden, bevor sie angefangen hat, oder ich habe auch schon sowas gesagt wie, der Nächste kann ja schon mal runterkommen und sie können ja auch gehen und jetzt können wir noch Fragen machen. Das geht halt nicht, weil wenn die Leute anfangen aufzustehen und dann vielleicht schon hinten umgebaut wird, dann ist der Redner ist aus dem Konzept und das Publikum ist aus dem Konzept und das funktioniert einfach nicht ordentlich. Mhm.
Und dann gibt es halt manche Themen, die sind einfach für diesen 30 Minuten so zu kurz.
20 Minuten.
Ja, 20 Minuten.
Ja, also klar, dass da mal Luft zwischen den Slots ist, das wäre wahrscheinlich auch vor allem hier für die Leute, die an der Technik stehen, mal ein bisschen entspannter, weil irgendwie man kann dann mal schnell den Rechner irgendwie umswitchen oder irgendwie noch die Präsentation laden, ohne gleich irgendwie in Panik zu geraten. Aber was halt, was ich halt dadurch schön finde, ist, dass die Leute auf den Punkt kommen, weil ich bei vielen anderen Konferenzen so den Eindruck habe, dass Leute eigentlich irgendwie so einen Gedanken haben oder ein Thema, wozu sie eigentlich mal einen kurzen, knackigen Vortrag halten können. Und dann wird das irgendwie auf 60 oder gar 90 Minuten aufgebläht.
Ja.
Und dann gibt's sehr große Durchstrecken, weil die Leute dann plötzlich nicht wissen, wie sie irgendwie mit ihrer Zeit umgehen sollen.
Bestens halt so Kombi-Dinge. Ja.
Also, ich wünsche mir eigentlich, dass man vielleicht an einem Tag dann halt mal 3 Slots zusammenlegt und da 2 Talks drin macht. Dann hätten wir halt irgendwie noch 10 Minuten oder 15 Minuten mehr pro Talk und dann hättest du halt vielleicht mal 2 längere und parallel halt dann 3 kürzere in der Zeit, sowas in der Richtung.
Ja, ansonsten, also das ist ja irgendwie Mittwoch gewesen, das war Tag 1. Der hat in der Früh damit angefangen, dass es ein paar Einführungstalks gab.
Oh, das war mal was Neues. Also das fand ich beeindruckend, wie viele Leute da waren. Da ging es um so, was ist Open Source und warum muss ich davor keine Angst haben? Und das sind, er hat sogar irgendwie gesagt, ja, das sind nicht nur so langhaarige Bombenleger, die das Zeugs programmieren.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant, weil es offensichtlich eine Menge Leute gab, die da zumindest was zu lernen hofften und ich glaube auch gelernt haben. Man muss dazu sagen, dass die FOSGIS ja ursprünglich keine OSM-bezogene Konferenz war, sondern eigentlich mehr so mit Behörden und Firmen, die für Behörden arbeiten, da irgendwie herkommt. Und OSM hat sich halt immer mehr Teil davon genommen. Und aber dieser Behördenteil und Firmen, die für Behörden arbeiten, ist halt noch sehr, sehr, sehr stark und die haben halt
da kommt halt das Schema her und
genau,
so weiter. Aber ich
die haben halt nicht so viel Ahnung von Open Source.
Nächstes Jahr würde ich halt einfach die Eröffnung schon in der Früh machen und dann halt Parallel 3 irgendwie. Wäre mir persönlich lieber.
Die nicht vorneweg zu machen.
Naja.
Ich denke mal, das ist auch immer eine Frage der Anreise. Das ist ja immer sehr unterschiedlich, wann Leute irgendwie kommen. Es gibt sicherlich einige, die sind den Abend davor gekommen. Ich bin zum Beispiel erst irgendwie gegen Mittag da gewesen vom ersten Tag. Ja. Von daher, ich denke mal, das ist unterschiedlich. Zu diesem OSM-Track, also ich find's schon schön irgendwie, dass es einen Track gibt, wobei dann, wenn man sehr, also ich bin hier halt sehr mit OSM-Bezug da, dann ist es ja fast schon zu wenig, weil man hat halt keine Auswahlmöglichkeit.
Aber du verpasst nichts,
das ist der große
Vorteil. Ja, das ist dieses Jahr das erste Mal wirklich so, aber
ja.
Also wir hatten vor 2 Jahren in Dessau Genau, da hatten wir, gab es tatsächlich zeitnah, zeitnah, nicht so zeitnah wie aus dem OSM-Track, aber auch relativ zeitnah aus den anderen zwei Tracks auch Aufzeichnungen, flächendeckend. Letztes Jahr gab es mit einem halben Jahr Verzögerung, nicht flächendeckend.
Und jetzt mit 20 Minuten.
Ja. Naja, nicht ganz so, also ein halber Tag ist schon drin, aber
naja. Also ist halt natürlich auch interessant, weil es gibt ja auch noch die andere Konferenz in Anführungsstrichen, also State of the Map, die halt dieses Jahr in Deutschland ist.
Nein, das stoppt. Das
sind zwei.
Das gibt die State of the Map EU, ist das jetzt die in
genau.
Deutschland ist.
Ja. Ja, okay, ja.
Die State of the Map EU ist die zweite.
Ja, okay.
Und die erste war in Österreich vor 3 Jahren?
Ich weiß es nicht.
4 Jahren? 2 Jahren? 2 bis 4 okay. Jahren.
Da ist natürlich jetzt die Frage, wie teilt sich das auf?
Kann so? Ich dir sagen, weil ja. Ich habe mich mit Frederik da heute schon drüber unterhalten, okay. Weil der da auch, ist ja in Karlsruhe und er ist so ein bisschen dann schon wahrscheinlich mitgeschuldet, dass die da ist.
Naja, ja, ja.
Und was die halt machen ist, es wird zwar relativ ähnlich sein vom Schema her, aber sie machen 3 Tage, 2 davon Vortragsprogramm und der letzte Tag ist so Workshops-mäßig. Das heißt, es werden wahrscheinlich die Leute, die jetzt nicht irgendwie Lust haben, an irgendwie sich zusammen hinsetzen und irgendwas über ein Thema zu reden oder was zu programmieren, werden wahrscheinlich vielleicht gehen. Ich weiß es nicht, wird man sehen. Aber es gibt zum Beispiel auch, glaube ich, einen Workshop hat er so erwähnt, wo sie dann gesagt haben, okay, wir gehen dann gemeinsam jetzt mal in den Wald raus und definieren endlich mal, welcher Tag für welchen Baumtyp zuständig ist.
Das finde ich aber sehr
schön.
Das ist aber ein sehr schönes Konzept, finde ich. 2 Tage Talk und 1 Tag Workshop.
Wenn man die Leute dazu zwingen möchte, da hinzugehen, könnte man das auch in den Workshop-Talk mitten reinmachen. Aber das ist jetzt halt auch...
Aber dann hat man die ganzen Talks, hat irgendwie sich vielleicht irgendwas Interessantes für den letzten Tag überlegt, was man da machen möchte, mit wem man nochmal irgendwie sich zusammensetzen möchte. Und dann kann man halt das Hands-on dann am letzten Tag mal realisieren. Weil ich meine, ganz ehrlich, ich komme hier nicht wirklich zum irgendwas machen. Okay, doch, ich habe vorhin ein paar
Häuser
abgemalt.
Ja.
Naja, mal hin.
Also, ja, da war die Konferenz ja schon vorbei.
Also, ja. Moment, morgen ist ja auch noch
also, Tag. Der Vortragstag.
Ja. Okay. Also das Programm ist halt nur bis 18 Uhr, sehe ich das richtig, glaube ich? Also
genau, 17.30 Uhr.
17.30.
Also früher war es wohl nur bis 17 Uhr und jetzt ist schon mal eine Neuerung, dass es bis 17.30 ist oder so.
Was wir mal machen könnten, wäre mal nicht um 9 anfangen morgens. Also, ich sag's euch.
Genau, Sotem EU fängt um 9.30 Uhr an.
Naja, mal hin.
Besser.
Na, ich meine, es hat jetzt halt den Vorteil, dass man halt um 6 auch wirklich durch ist und dann sich nochmal mit Leuten zusammensetzen kann und unterhalten kann.
Für die meisten Leute ist das in Ordnung und das ist auch verständlich für die meisten kein Problem, nur hier zu sein. Wir haben gestern bis um 10 oder so drüben gehockt und Videos.
Lass uns zurück zu den Vorträgen gehen. Was ich vom ersten Tag noch.
Ich weiß schon, warum ich nicht mehr dabei bin.
Was mir vom ersten Tag noch gerade im Programmheft auffällt, ist dieser Geo mit Python Talk von Oliver Tonhöfer. Wenn man irgendein Problem lösen möchte und man sagt, okay, das möchte ich mal in Python machen, dann ist das ein sehr schöner Werkzeugkasten, wo er da vorstellt. Also ich hatte zum Beispiel IPython total vergessen, wo du halt mit Tab Complete irgendwie Code unterschreiben kannst oder so. Aber er geht halt wirklich die, okay, wenn du irgendwie was miteinander verschneiden möchtest, dann benutze diese Library, die ist da ganz nett und so. Also ist ein sehr netter Einstieg.
Ja.
Würde ich mir aber dann anschauen, wenn ich gerade ein Problem mit Python lösen möchte. So.
Ja, das ist derjenige, der halt Imposen geschrieben hat. Von daher, der hat
also da, die Imposen-Werbung, die wahrscheinlich da auch wieder drin sein wird, ist nicht so ganz neutral, aber ja.
Naja, gut. Aber, haben wir noch irgendwelche Vorträge, die uns...
Vom ersten Tag?
Da war halt 3D, erster Tag.
Ja, hatten wir vorhin
hatten
ja schon.
Wir ja genau, schon ja. Und war noch irgendwas ich glaub, gestern.
War nicht, oder? Nee. Naja. Gut, dann kommen wir zu heute, Donnerstag. Ach, damit wäre auch das Datum das erste Mal in der Mitte, wann wir diesen Ding aufzeichnen. Donnerstag, 20. März. Und zwar, was findet ihr für einen Talk am Morgen? Ist ganz gut, oder?
Könnt ihr ja mal, ich reiche hier mal für die nur zuhören, reiche ich mal das Heftchen rüber. Damit wir nochmal uns erinnern können, was wir eigentlich geguckt haben.
Ne, hab ich noch geschlafen.
Wir geschlafen glaube ich nicht, aber gefrühstückt haben wir lange. Ansonsten kann ich mal hier umblättern. Mir ist dann der Vortrag von Roland Olbrich, der ist bekannt für die Overpass-API, ins Auge gefallen. Der hat eine Undo-Logik für OpenStreetMap vorgestellt. Und zwar im Prinzip hat er damit
wollen wir vielleicht mit dem davor
anfangen? Ach so, ja, stimmt. Weil, ach, du warst da.
Genau, davor hat Frederik einen Vortrag gehalten über revertieren, also Sachen rückgängig machen in OSM insgesamt, und hat da im Prinzip die Tools vorgestellt, oder überhaupt nicht die Tools vorgestellt, sondern die Problematik hinter dem Revertieren in OSM mal ein wenig wo sind die Probleme und wie funktioniert das überhaupt angesprochen. Und
das ist ja ein wichtiges Thema. Ich habe vor 2 Jahren oder so, als ich angefangen, oder vor 3 Jahren, als ich meinen ersten Talk über History habe ich angefangen mit Wikipedia-Konzept bei OpenStreetMap. Nicht ganz, weil das Beteiligen bei OpenStreetMap ist super einfach. Jeder kann einen Account machen, schnell mal was eintragen, prima. Aber was passiert, wenn jemand mal mit Absicht im großen Stil Sachen kaputt macht? Und bei Wikipedia ist es so, dann logge ich den Account und reverte den Artikel. Da gibt es halt neben dem Edit einen Knopf Revert und dann ist es halt weg. So, und wenn jetzt wirklich jemand Blödsinn reinschreibt, dann ist es wirklich sehr, sehr schnell rauseditiert. Und bei OSM ist es halt nicht so einfach. Das heißt, im Moment haben wir die Situation, dass sehr wenige Leute wirklich viel großen Schaden anrichten. Es gibt nicht besonders viel Vandalismus. Aber falls morgen jemand auf die Idee kommt, mal im richtig großen Stil Vandalismus zu betreiben, haben wir keine Werkzeuge, um das in den Griff zu kriegen. Und
du provozierst hier gerade was.
Genau. Das habe ich schon vor 3 Jahren erzählt und es ist nichts passiert, deswegen habe ich auch keine Angst. Und das ist halt, natürlich muss man sich mit den Themen beschäftigen. OpenStreetMap wird populärer, wir haben mehr Mapper und damit gibt es auch mehr Leute, die potenziell mit Absicht oder nicht Dinge kaputt machen. Und deswegen ist es immer noch sehr wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Und es hat mich gefreut, dass es so einen großen Block gab, also wirklich 2 Talks hintereinander, die sich mit diesem Thema beschäftigen, weil es wirklich noch, es ist ziemlich kompliziert.
Was mir aus Frederiks Talk noch in Erinnerung geblieben war, ist dieses, es gibt ein OSM-Revert-PL-Skript.
Es gibt, genau, und ein Complex-Revert-Skript, genau.
Oh. Ja, und er hat aber auch noch so ein JavaScript-Tool am Schluss gezeigt, dass er nicht absichtlich nicht in GitHub-Repository drin hat, weil Quelltext kann sich eh runterladen, so in der Richtung. Und wie war der Name? Oh, cool OSM-Tool-Name hier oder sowas.
Ja. Hat er noch keinen Namen dafür.
Ja, und es gibt dann noch das JSON-Plugin zum Reverten. Also es gibt schon ein paar Ansätze. Ja,
schaut dir lieber den Talk an.
Der hat noch 2 Folien übersprungen, wo noch mehr Tools aufgelistet waren, die man benutzen kann. Aber er hat halt viel mehr über diese Problematik, was das Problem am Revertieren zurücksetzen. Und was sind Lösungsansätze dafür. Mhm.
Und das hat im Prinzip dann übergeleitet in den Talk von Roland. Und ja, im Prinzip, das ist die nächste Version von Overpass, die er da so ein bisschen vorgestellt hat, oder?
Naja, genau. Was er ja im Prinzip zuerst vorgestellt hat, ist die Art, wie man halt Änderungssätze anders betrachten kann, damit sie halt ja eine sinnvollere Aussage machen, außer auf dieser ganz unteren Datenebene. Hat sich irgendwie ein Node verändert und das hat sich ein Way verändert, sondern dass halt diese Semantik eine andere ist. An und für sich.
Ja, um das Problem kurz zu beschreiben, ist halt so, dass man, wenn man jetzt in einem Weg halt irgendwelche Nodes verschiebt, bearbeitet man ja prinzipiell den Node, aber in so einem Changeset,
veränderst die Geometrie des Weges.
Aber im Changeset taucht halt nur auf, dass du halt eine Node verschoben hast.
So. Also Geometrieänderungen manifestieren sich halt immer in den Nodes. Aber wenn du an dem Weg, sagen wir mal, parallel vielleicht auch noch Attribute veränderst, manifestiert sich das halt im Way. Ja. Und damit splittest du die History. Eigentlich ist die in 2 Hälften vorliegend. Du musst die, um sie sinnvoll auswerten zu können, wieder zusammenbringen.
Genau.
Und da hat er halt auch eben dementsprechend die neue Version der Overpass vorgestellt, die dann auch mit historischen Daten, also nicht historisch im Sinne von was war irgendwie 1708, sondern im Sinne von, was war letzten Dienstag in OSM und wie hat sich seitdem die Datenbank verändert. Mhm. Und da hat er einige Features mit reingebaut und das ist noch Work in Progress. Und ja, das kann man sich mal genauer ansehen.
Gut, der nächste Talk war dann eben Dietmar Straßennetzauswertung, hatten wir ja vorhin schon erwähnt.
Genau.
Dann kamen die Lightning Talks und der erste, der mir das so in Erinnerung geblieben ist, war der von Jochen. Und zwar hat er so Testdaten für OSM vorgestellt. Ja. Findet man bei GitHub in seinem OSM-Code, Repository. Also der Name des Accounts ist OSM-Code oder kann auch eine Organisation sein.
Ja, so, also um Testdaten, um das mal kurz zu beschreiben, eigentlich kann man sich auch den Lightning Talk geben. Aber
also die sind auch schon veröffentlicht, kann man sich auch ja. einfach jetzt nach dem Podcast auf YouTube angucken. Oder ja.
Oder jetzt ihr auf Pause drücken und je nachdem, wie
man stimmt, das, man hört sich ja nicht live.
Nicht mehr zu uns zurück.
Mal schauen.
Ich bin so in diesem Live-Ding mit dem Streaming drin, dass ich gar nicht gedacht habe, dass Podcasts ja meistens nicht live konsumiert werden.
Ja. Ihr möchtet bestimmt über Anden und Lightning Talk auch noch kurz reden, vermute ich mal.
Naja, also wir haben da etwas vorgestellt von jemandem, der nicht hier sein konnte. Und zwar so einen kleinen Service Mapillary, den gibt's jetzt seit, weiß ich nicht, ein paar Wochen, glaube ich. Was die im Prinzip machen wollen, ist ein crowdsourced Street View. Also wie man es halt aus Google Street View kennt, wollen sie halt, dass man irgendwie sein Android- oder iOS-Gerät nimmt und sich das irgendwie an die Fensterscheibe pappt, während man Auto fährt oder Bus fährt oder Bahn fährt oder irgendwie, oder auch wenn man zu Fuß geht und dann halt Fotos macht. Also das Ding kann man dann irgendwie einstellen, das speichert dann irgendwie GPS-Position und alle 2 Sekunden ein Bild. Und das wird dann hochgeladen, sobald man WLAN hat. Und dann wird das halt irgendwie bei denen auf der Plattform zusammengebastelt. Und dann kann man da virtuell durch die Straßen gehen. Hat halt, cool. Hat natürlich den Vorteil, dass man davon dann auch mappen kann. Mhm. Weil man sieht halt verschiedene Details, die man auf den Luftbildern nicht sieht. Irgendwie Abbiegebeschränkungen.
Ich habe einen Fahrkartenautomaten damit gefunden.
Genau, wir suchen ja in Dresden noch die letzten 20 Fahrkartenautomaten, die wir noch nicht gemappt haben. Einen davon hat Konzi gefunden. Man kann aber auch Briefkästen irgendwie erkennen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter und so fort.
Also interessant würde ich es dann auch wieder, wenn das kombiniert werden würde mit dem anderen Lightning Talk. Das war eine Bachelor, eine Abschlussarbeit an der Hochschule von Peter. Hat die halt irgendwie betreut. Und zwar machen die Schildererkennung. Aber jetzt nicht irgendwie was ist da genau? Also was ist es genau für ein Schild, sondern wo ist das Schild? Und so kann man sich mal anschauen. Es gibt da auch noch irgendwelche Wiki-Seiten,
wo noch mehr zum
so lange Forumsdiskussionen
und so. Ja, halt genau.
Aber du hattest doch so mal auf Basis von OpenCV doch sowas mal
gemacht. Ja, oder? Also ich glaube, in der Regel benutzt man OpenCV, das ist so ein Framework, genau für solche Geschichten. Da kann man halt so Bildanalyse machen. Und ich habe das mal mir genau das gleiche mal gedacht, dass man das eigentlich mal machen müsste. So halt mit Kamera oder Telefon in die Scheibe hängen und dann langfahren und so gucken, was gibt's denn für Schilder. Hab dann so ein bisschen angefangen, also was zu machen. Also die Idee war dann einfach, dass man eine Plattform hat, wo man den Kram dann halt hochlädt und dann einfach nur geotaggt irgendwie diese Bilder da sind und dass man halt nicht die Leute, die das machen müssen, also die Leute, die das sich in die Scheibe hängen, halt das mappen müssen. Das ist dann so ein bisschen abgestorben, weil ich auch mitbekommen habe, dass Leute sich damit beschäftigen, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon haben und ein bisschen mehr Zeit dafür.
Es ist so das klassische Ding mit, entweder man macht es manuell und ist irgendwie 5-mal schneller fertig, als wenn man sich die große allgemeine Lösung funktioniert, die dann doch nur für seine eigenen Videos
funktioniert. Also ich bin halt so weit gekommen, dass ich runde, rote Schilder erkannt habe und ich fand es sehr interessant, einfach jetzt bei dem Vortrag, dass sie auf das gleiche Problem gestoßen sind, und zwar, dass man Rücklichter, so runde, leuchtende Rücklichter oft als Schilder erkannt hat. Genau das gleiche Problem hatte ich auch, von daher fand ich das sehr interessant.
Haben wir sonst noch einen Lightning Talk?
Ich wollte noch kurz zu Mapillary, weil es so noch so ein paar Geschichten gab, die haben inzwischen gesagt, ganz bewusst, dass es auch für OSM genutzt werden kann, weil es am Anfang so ein bisschen unklar war. Und alle Bilder stehen auch unter CC BY NC.
Also zusätzlich, also sie meinen halt hier, man kann es für OSM benutzen, aber zusätzlich stehen auch noch unter CC BY NC, was ja theoretisch nicht mit OSM kompatibel
wäre. Das war so ein kleiner Gag auf Ding, weil bei unseren Zettel, also wir lassen die Vortragenden ja immer so einen Zettel unterschreiben mit, ja, ist okay, dass wir das irgendwie online stellen. Und da war das letzte Mal keine Lizenznummer, Versionsnummer drauf.
Das ist natürlich fatal.
Fatal, das ist schrecklich. Steht sie denn bei uns im Abspann richtig? Ich habe einfach das Bildchen genommen, ich weiß nicht genau, was drinsteht. Bestimmt, gut. Passt schon.
Danach kam ein Talk von dem Autor von Bruter.
Oh, der war krass. Also der Vortrag, ist mir die Kinnlade runtergefallen, was der ausgerechnet hat.
Das Problem an dem, ja, aus meiner Sicht, er hat überhaupt nicht erklärt, warum er sich damit beschäftigt.
Ja, aber warte,
was ist das überhaupt für ein Vortrag gewesen?
Also, ich erkläre erstmal, was Bruter ist. Ich denke, das ist am einfachsten. Mhm. Und zwar ist das halt, für Android ein Router. Und zwar nur genau das, ein Router. Hat kein User-Interface, wo du irgendwie was auswählen kannst, sondern ist, er routet einfach nur für Fahrrad. Und zwar halt wirklich spezialisiert auf Fahrrad. Und das macht Brancher eben in seiner Freizeit, so nebenher seit 1,5 Jahren. Und daher kommt auch das B in Router, sein Nachname. Und das funktioniert halt so, du kannst halt unter Android in OSM Ant oder in Locus irgendwie über Tricks seine Anwendung aufrufen mit Start- und Endpunkt. Vielleicht ist es auch in Zukunft besser geworden. Da gab es irgendwie auch APIs, dass du so als Routing, so einen Routing-Service unter Android bereitstellen kannst. Und dann routet das eben und gibt das wieder zurück, und zwar offline. Mhm. Also die Idee ist Offline-Router. So, nur haben das halt relativ wenig benutzt, also hat er auch ist ja Java und hat es noch ein bisschen angepasst, dass es auf dem Server auch laufen kann. Und da hat jetzt Norbert ein schönes Webinterface dafür gemacht. Ach,
und das funktioniert anscheinend, dieses einer baut die Technik und der andere.
Ja, die haben sich halt, auf dem letzten Hack-Weekend so ein bisschen mal unterhalten und dann kam das irgendwie so zustande. Und so kann man es halt jetzt schön weiterentwickeln, ohne nicht immer auf das Telefon gehen zu müssen. Ich glaube, er sollte einfach mal einen Screencast machen.
Wie das. Aber das war eigentlich ja nicht das geile Zeugs an seinem Tag.
Genau, weil er hat das jetzt weiter verbessert. Und zwar, wenn du so Fahrrad fährst, dann möchtest du ja irgendwie, brauchst du die Z-Achse.
Also eigentlich möchte man ja so wenig wie möglich bergauf fahren. Und wenn man bergauf fährt, möchte man vorher bergab fahren, sodass man genug Schwung hat, dass das Fahrrad von selber wieder bergauf fährt.
Ja, du möchtest halt am effizientesten, weil wenn du kurz bergauf fährst und dann schön bergab fahren kannst, dann ist das Bergauffahren auch ganz nett sozusagen.
Genau, also sagen wir mal, mit möglichst wenig Energieaufwand.
Der Trick dahinter ist nicht nur hinzu berg runter zu fahren, sondern auch rückzu.
Nee, bergab mit dem Fahrrad und zurück mit dem PNV oder so.
Nein, den kippenden Berg. Aber darüber hat er nicht vorgetragen.
Genau. Er hat sich Höhendaten genommen, er hat erstmal so dargestellt, was gibt's verschiedene Quellen für Höhendaten.
Und hat die auch mal so ein bisschen qualitativ analysiert und so geschaut, was...
Ja, wobei da... Na, ich habe mich im Vorfeld mit Norbert auch überhalten und er hatte zum Beispiel, Arndt hatte zum Beispiel das Problem, er hat SRTM genommen und das ist halt ein Oberflächenmodell.
Genau, also die haben per Radar aus dem All gemessen, wie weit kann ich das Radar schicken, bevor es reflektiert wird von irgendwas. Und das ist halt meistens die Erde, aber manchmal ist es auch was auf der Erde draufsteht, zum Beispiel Bäume.
Oder Gebäude.
Das heißt, was sie vermessen haben, ist halt nicht Ground, sondern die Höhe der Bäume. Und das auch nicht so besonders genau, sodass man im Wald teilweise bis zu 40 Meter Höhenunterschied hat, wo eine Lichtung ist, wo es halt ausschaut, als wenn es da runter ginge und dann halt wieder hoch, weil da sind halt gerade keine
Bäume. Was dazu führt, dass er denkt, okay, die Lichtung ist irgendwie ein Tal, da fahre ich zwar rein, aber dann verliere ich Energie, weil ich wäre schneller und so weiter. Und dann führt er dann den Weg um die Lichtung drumherum.
Genau. Und also man muss sich das so vorstellen, der hat jetzt nicht nur geguckt, okay, bergab, berghoch, sondern er hat ein richtiges physikalisches Modell mit Luftwiderstand und wenn du den Berg runterfährst, wirst du ja schneller, dann steigt dein Luftwiderstand, das bremst dich dann so und so viel und hat so Geschichten. Also
na, ich glaube, der Wahnsinn. Untertitel von seinem Bruder-Projekt ist Let's Get Serious About Bicycle Routing.
Das kann man halt auf die eine oder andere Art verstehen, aber das ist ziemlich cool gemacht.
Ja. Also
und man kann das rausrechnen. Man kann zum Beispiel in OSM gucken, ist da Wald? Und wenn Wald ist, ziehe ich halt
Durchschnittshöhe
von Bäumen ab. Und das hat er nicht gemacht.
Ja. Genau. Also gerade so Lichtungen in Wäldern zu finden.
Dafür haben wir halt OSM, für genau sowas.
Also das ist halt eine Geo-Abfrage und das sollte eigentlich gehen, aber ja.
Ich glaube, da kann man, also ich habe immer das Gefühl, dass da sehr viel über irgendwie optimiertes Fahrradrouting gesprochen wird. Und dann denke ich mir so, ist es vielleicht nicht einfach sinnvoller...
Auto zu fahren?
ist es vielleicht nicht sinnvoller, einfach über Fahrradrouten, also die Routenrelation, die sowieso für Fahrrad...
Kam am Schluss auch dran, sozusagen, also die Relation, die halt so einzelne Fahrradwege zusammen zu Routen machen. Ja, aber das ist halt nicht immer optimal.
Und das ist nicht so cool.
Ja,
und es ist mehr Arbeit.
Aber weil halt die Vorstellungen, wie man jetzt am besten fährt, ja auch deutlich verschieden sind und so eine ganze
Geschichte. Ja, aber er hat ja eine klare Definition, nämlich Energieoptimierung.
Ja, ja,
so. Und das hat er auch nochmal an einem anderen Beispiel klar gemacht, wo ich mir auch gedacht habe, bist du denn bescheuert? Ja, aber ich finde es super cool. Nämlich hat er beispielsweise beim Autorouting gesagt, dass man ja möglichst wenig Energie mit den Bremsen loswerden möchte. Das heißt, er guckt halt, dass wenn er weiß, da ist eine Ampel oder da ist ein Stoppschild, das Ampel oder Stoppschild, sag mir doch, was du...
Du kannst dein Mikrofon mal ein bisschen tiefer machen, du atmest gelegentlich mal rein.
Ich werde versuchen, die Luft anzuhalten.
Ja, das Reden mit Luft anhalten ist...
Für die Leute, die sich wundern, dass ich mich dann nicht umdrehe und diese Taste drücke, das sind die Schnittmarken für dich, wo du was rausschneiden kannst, wenn du Lust hast.
Ich werde einen Teufel tun und was rausschneiden. Wir machen vorne und hinten und fertig. Wo ich gerade am Reden war, war, dass er halt dann schaut, dass die Ampeln oder Stoppschilder halt möglichst oben auf dem Berg sind. Das heißt, wenn man den Berg runterfährt und ist halt schnell und hat Schwung, dann fährt man auf der anderen Seite den Berg halt wieder hoch. Und wenn man oben sowieso langsam ist und keine Energie hat, dann ist das Stoppschild nicht so schlimm. Ist es halt gerade im Tal, das ist halt blöder. Das heißt, auch da versucht er, oder hat er Algorithmen geschaffen, um das zu versuchen, so zu optimieren, dass man halt möglichst wenig Energie mit den Bremsen vernichtet und hat dann halt Energiebilanzkurven gemalt, wie viel dein Auto wo, wann an Energie aufwenden müsste. Und das ist halt einfach, also das ist richtig Nerd-Stuff, so weit reinzurechnen.
Insgesamt, also war das durchaus interessant, ja.
Parallel war dann noch ein Talk von jemandem, den wir kennen. Also ich weiß nicht, kennen wir ihn persönlich? Wir kennen sein Projekt, ne?
Ja, wir kennen es halt, er war halt öfter mal im Hörermumble.
Okay, ich weiß...
Du sollst mal sagen, worum was es geht.
Und zwar um Open Caching. Wir haben ja einige Male jetzt schon mit Leuten von Open Caching gesprochen und wir haben sogar sie aufgefordert, hey, reicht doch mal was ein für Foskis, vielleicht wird's ja was. Und hey, sie sind tatsächlich genommen worden und waren quasi parallel um 14 Uhr im H2.
Ja, das war halt wieder ein bisschen klassischer, ja.
Klassischer Fail.
Ja, sie haben, also als das Programm-Team wohl die Vorträge eingeteilt hat, haben sie so selber eingeteilt, ob das OSM-Track ist oder GIS-Track.
Und haben ihn halt zu GIS sortiert.
Genau, also obwohl es da eigentlich ein Feld gibt, gab auch noch ein, zwei andere Fälle, wo das passiert ist, aber ja,
Gut, egal. Aber
es war dann auch grün am Ende.
Es war Ding, grün, aber im falschen Raum.
Ja.
Da hat es einer von euch gesehen?
Nee, leider nicht.
Hier im Publikum vielleicht jemand? Den Open Caching Talk? Ah.
Magst du was sagen? Komm mal her, da liegt das Mikro. Erzähl uns was von. Stell dich vielleicht noch kurz vorher.
Ja, also ich bin der Bielebock, Peter, ich komme aus Paderborn. Ja, selber Cacher und deswegen hat mich das natürlich interessiert, deswegen bin ich da mal rübergetigert. Für mich als schon ein bisschen etablierterer Geocacher war das jetzt nichts Neues. Es ging jetzt nicht so sehr detailliert um die technischen Hintergründe. Aber ich habe schon gestaunt, was sich da mittlerweile getan hat bei dem Projekt Open Caching, also was die Kartenansichten anging. Also ich habe da seit 3-4 Jahren nicht mehr drauf geguckt und das geht gut voran. Ne? Die haben auch eine Open Caching API mittlerweile.
Kannst du es vielleicht in einem oder zwei Sätzen nochmal kurz erklären, was das ist? Für die, die es nicht mitbekommen haben.
Okay, klar, sicher. Also Geocaching wird ja von, sagen wir mal, 90% der Leute betrieben auf einer kommerziellen Plattform von Groundspeak, die nennt sich geocaching.com. Und Open Caching ist halt die freie Alternative. Mhm. Deswegen, weil in der Geocaching-Community einige Leute von der Firmenpolitik von Groundspeak nicht so ganz zufrieden waren. Ne? Premium-Member, so eine Premium-Policy fahren die dort. Naja.
Und außerdem ist Open Source sowieso immer viel cooler und kann alles besser.
Es ist geiler, auf jeden Fall.
Es ist einfach geiler, ja.
Richtig.
Ja, aber das kann man benutzen.
Also ich habe selber dort auch Caches eingestellt, Anotok mal irgendwann. Es wird auch von der User Experience hat sich das schwer verbessert.
Ich glaube, was jetzt den Geocacher da draußen vermutlich interessiert, ist, wenn ich jetzt ab morgen nicht mehr geocaching.com benutze und mein Premium-Account kündige, sondern opencaching.com, habe ich dann auch noch genauso viel Spaß? Oder sind da nur 5 Caches drin und dann ist mir langweilig.
Nee, also wenn ich das so sehe, es gibt einige, die sind bei beiden Plattformen registriert, aber es gibt auch dieses BAPAL irgendwie Open Caching Only. Weniger Spaß würde ich auf keinen Fall sagen, ne? Klar.
Also es gibt sogar welche, die es nur da gibt. Also wenn jetzt jemand sagt, er ist bei Geocaching.com und hat irgendwie alles in seiner Umgebung schon mal besucht, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, noch ein bisschen weiterzugehen.
Durchaus, ne? Also das ist ja auch der Anreiz bei diesem Open Caching Only, ne? Genau. Cool. Genauso wie es Groundspeak macht, die haben auch ihre eigene Premium-Caches, die man nur als Geld-Cacher sehen kann. Ne?
Da müssen wir nochmal dazu sagen, dass wir auch eine Radio OSM-Folge, eine Radio-Talk, nee, wie heißen die Dinger? Und also so eine Interviewfolge mit zwei Geocachern gemacht haben, die unsere fleißigen Shownoter bestimmt verlinken werden.
Ja. Welche Shownote?
Genau. Wir werden sie dann verlinken und
Shownotes habe ich
gerade auch. Möchtest du uns was sagen?
Ja, welches Pad meinst du denn?
Also ich habe er wollte sich gerade als Shownote haben melden, aber leider steht er ja, hinter der Kamera.
Das ist das Problem. Unsere Standard-Shownotes sind
gerade irgendwie mal
angespannt.
Ja. Komm,
wenn du nichts dagegen hast.
Wir machen mal schnell Plugging hier. Okay. Also, das ist unser Set. Ihr könnt euch ja gegenseitig zeigen und der Schnittmensch schaltet. Da sind unsere zwei tollen Kameraleute und in der Mitte dazwischen hat sich jetzt unser Schnittmensch versteckt. Der, und ja, wir haben noch so ein, zwei andere Leute hier. Gut, einen kennt ihr und den anderen, der.
Ja, der
mischt sich schon selber. Der erzählt später noch was. Ja. Bestimmt. Ja.
Gut. Picture in Picture.
Jetzt ja. Wollen wir wieder. Hallo!
Lass die Rampensäule doch mal wieder.
Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit.
Hier ist wichtig.
Darf ich auch mal kurz?
Ja.
Das mit dem Shownotes habe ich gerade auch probiert.
Ja.
Ich habe es oben im ERC gesehen, im Webclient. Klappt irgendwie nicht.
Genau. Ja, das ist Shownotes. Irgendwie sehr seltsam. Ich kann das Topic erst gerade geupdatet. Ich vermute mal, es liegt an diesem WLAN, das wir hier haben.
Ja. Gut.
Also, ja. Also schlecht. Schau mal, ob ich mir nehmen, ja, was
mache. Sie haben HTTP-Proxy und filtern die Longpollings.
Kann auch UDP-Web, keine Ahnung, was UDP, machen die?
Nee. Egal, also egal. Aber na probier gut. Das doch bei den nächsten Podcast-Folgen nochmal von zu Hause aus,
ja.
Weil uns erspart es, also um das mal so einzuschätzen, um das Ding jetzt zu schneiden und rauszumachen, brauche ich vielleicht eine Viertelstunde. Um die Shownotes zu schreiben, brauche ich vielleicht 3 Stunden.
Als ich gerade das gemerkt habe, dass das nicht klappt mit den Shownotes, habe ich mit meinem meiner Notes-Applikation einfach Daten reingeschmissen, ähnlich wie ich es bei Shownotes mache. Vielleicht hilft uns das jetzt
mit
noch.
Mit Sicherheit. Ja. Ja. Wie gesagt, aber das, wir haben es jetzt nicht gemacht beim Aufrufen am Anfang, weil wir total verwirrt sind und der Tag war lang und gestern war auch lang und vorgestern auch. Und
naja.
Aber das nächste Mal Shownotes mitschreiben, das hilft uns echt eine ganze Menge. Wir brauchen so Lichter auf den Kameras. Ich weiß nicht, in welche ich gucke.
Ja, ja.
Mist.
Oh oh. Oh oh. Jetzt haben wir hier Störgeräusche.
Ja, vermutlich ist dein Handy an. Aber
ich guck nochmal.
Das kann auch mehrere Frequenzen. Gut, magst du noch was sagen zu Open Caching oder wollen wir weitergehen? Und dann ein Telefon, dein Handy, dein
Mikro ist aus. Wenn es noch an ist.
Jetzt ist es wieder an.
Jetzt ist es an.
Gut. Verrückt, diese Welt.
Doch,
ist klar.
Wird heruntergefahren. Whatever.
So.
Gut, dann danke. Und,
ja. Vielen Dank.
Gut, wir waren bei den Talks von der Postgres.
Genau.
Danach war der Solar Talk, also der
Solar. Er wurde ja dann nochmal geändert, kurzfristig.
Photon heißt. Mit, genau, der Geocoder heißt Photon, der wird geschrieben von Komoot.
Oder Komoot?
Ja. Komoot, weiß ich nicht. Jedenfalls, das sind so ein paar Leutchen, die machen Fahrradrouting vor allem.
Und Wanderrouting, also die suchen sich halt auf Basis von den OSM-Daten interessante Routen raus.
Und wobei sie da auch schon irgendwie Kram mit Höhenprofilen machen und so weiter und so fort.
Genau.
Und die haben so einen Geocoder entwickelt, quasi als Konkurrenz zu...
Nein, nicht als Konkurrenz. Sie nehmen eine Nominatum-Datenbank,
ja.
Nehmen dann Apache Solar, das jetzt irgendwie noch einen anderen Namen
Lucene,
hat.
Glaube ich.
Lucene ist irgendwie so ein Rapper darum oder sowas.
Nee, da war noch mal was drauf. Egal, schaut euch den Vortrag an, wenn euch die Technik-Details interessieren. Und was ja auch, ich wollte dann die Frage stellen, okay, gibt es denn irgendwie Kommunikation mit den Nominatum-Entwicklern? Und stellt sich raus, es gibt dann demnächst ein Hackwochenende, wo der Nominatum ursprünglich gestartet hat und Sarah, die ja den Vortrag letztes Jahr zum Nominatum gehalten hat, den man auch nochmal empfehlen kann, eigentlich mal zusammensetzen und ich glaube, Termin ist offen, also wer da mal Lust hat, einen besseren Geocoder für OSM zu arbeiten.
Ja, also der kann vor allem halt so Auto-Completion und so, also das ist so ein großer Vorteil, dass der relativ fix ist und halt so Auto-Completion
hat. Auch schon fehlertolerant.
Naja, wobei da schrauben sie so ein bisschen dran an so
Fehlertoleranz. Ja, und sie haben dies mit dem dynamischen Update noch nicht ganz, also sie können momentan nur immer komplett alles machen und so, also und sie haben zum Beispiel eine Datenbank genommen, in der noch nicht drin stand, wie groß denn das ist, was man jetzt gerade eingibt. Also wenn man Berlin eingibt.
Was hat eine Priorisierung ermöglicht?
Nein, nicht Priorisierung, sondern einfach, wenn du halt Berlin eingibst, dann landest du halt momentan auf Straßenebene. Irgendwo in der Mitte von Berlin, vermute ich mal. Aber du möchtest ja eigentlich eher die komplette Ausdehnung sehen oder sonst irgendwas. Aber ich vermute, dass mit dem nächsten Datenupdate wird halt wieder nur 2-3 Wochen dauern, bis alles durchgerechnet ist. wird das auch mal dann funktionieren.
Cool. Und das war's dann, ne? Nee, gar nicht. Da kam noch ein Block hinten dran.
Ja.
So. Mann, so viele coole Vorträge. Das ist wirklich Wahnsinn.
Wer von euch war denn da in einem Talk?
Wir haben, glaube ich, die Hälfte verpasst, weil wir uns sehr viel unterhalten haben. Also was halt die Vorträge sind zwar relativ kurz und so, Kommentare und so weiter ist immer ein bisschen kurz, aber man kann ja danach, gerade bei so einer kleineren Konferenz, gut einfach mit den Leuten einfach kommunizieren und so weiter und verpasst dann die nachfolgenden 20 Vorträge.
Nicht. Man muss es halt irgendwie später.
Genau. Ich kann aber zu zwei davon was sagen. Und zwar zum einen zu dem Kleinzeit-Rendering von Konstantin Käfer. Ich habe beim Schneiden bei dem sehr lange gebraucht, weil ich immer zwischendrin reingesprungen bin und dann konnte ich nicht aufhören, weil das ist so geil gewesen, was der gezeigt hat. Also einfach von der Präsentationsform her und von der, das war einer der dynamischen Vorträge, die, gut, ich habe nicht so viele gesehen, aber der war ziemlich, ziemlich cool. Den kann ich wirklich nur empfehlen. Und hinten dran war Christoph Hormann mit Generalisierung von OSM-Daten.
Oh, dieses Modell, das er da projiziert hat mit diesen ganzen Boxen, wie er entscheidet. Was war das nochmal?
Da kann ich inhaltlich nichts zu sagen, aber ich kann pluggen, dass wir mit dem nämlich auch einen OSM-Talk schon mal gemacht haben, wo er das angerissen hat. Und das war nämlich die Antarktis-Folge mit Christoph und Jochen Topf. Und da hat er auch angerissen, warum er das mit dem Generalisieren macht. Aber hat auch noch ein paar ganz andere spannende Sachen erzählt.
Ich glaube, ich habe die zwei spannendsten Vorträge verpasst.
Nee, verpasst.
Ja, das ist schon.
Ich kann mir anschauen.
Ja. Ich war am Schluss noch mit drin und die eine Antwort, die da ein Fazit war, war, dass man Generalisieren wohl nicht den Menschen den Maschinen überlassen kann, sondern irgendjemand hat dann Cloud-Based Generalization oder sowas vorgeschlagen.
Crowd, genau. Da haben wir ja ein Thema für nächstes Jahr.
Nee. Dann hat Lars einen Vortrag über die Schulkarten so.
Wissen wir nicht, okay.
Ja, das hatte ich mir angeguckt. Es ging eigentlich so darum, Karten einfach zu drucken. Ja? Also wie sieht denn das aus, wenn wir irgendwie unsere Daten mal rendern und dann mal ausdrucken wollen?
Vor allem auch groß halt ausdrucken.
Also Großformat, der hatte ich hier, weiß ich nicht, 2 Meter A0 ist mal. Das, ne?
Bitte?
A0.
Ja, ich glaube, die Idee war, also kennt ihr das ja auch so, Geografieunterricht in der Schule und die haben halt irgendwelche großen, ja, Quadratmeter, 2 Quadratmeter Karten, wo dann halt die Leute auch zeigen müssen, okay, hier müsste das Bundesland sein und so weiter. Und da hat er sich mal mit ein paar Leuten hingesetzt und dann mal auf OSM-Daten zu Karten gebaut.
Das ist aber auch noch eins der geilen Features, wenn man hier auf der Foskes ist. Drüben in der Ausstellerhalle steht halt dieser Drucker, der diese Dinger macht. Das heißt, wenn man sagt, ich würde ja so gerne mal diesen Kartenstyle oder zumindest diesen Bereich ausgedruckt an die Wand hängen, ich würde mir den übers Bett pinnen und jeden Abend drauf gucken, dann kann man da hingehen und kann sagen, druck mir den mal aus und dann dauert das eine Weile und dann fällt er aus dem Drucker raus. Dann hat man so ein riesiges Plakat. Das ist halt ziemlich cool. Man kann es auch kleiner haben, aber man kann es auch einfach so das ist einfach riesig, ja. Sowas könnte man, wenn man zum Beispiel mit OSM-Daten arbeitet oder vielleicht seinen Kollegen das mal zeigen will oder irgendwo Platz hat, um sowas aufzuhängen, in der Schule zum Beispiel oder an der Uni, dann kann man das da im Prinzip sich drucken lassen und aufhängen. Und
Und Leute, ja. bitte druckt nicht den OSM-Standardstil, bitte, bitte nicht.
Die Farben sind ein bisschen.
Aber zu dem Aufhängen, man kann sich nicht nur auf Papier aufhängen, sondern auch auf Stoff. Mhm. Und das war der nächste Talk. Mhm.
Nee, war ich da nicht mehr da.
Den niemand mehr von uns mehr geschaut. Ach, wir haben dazu parallel was anders gemacht. Das hört man ja dann gegebenenfalls.
Ja. Genau.
Ihr habt was aufgenommen, oder?
Ja.
Nochmal ein Interview aufgenommen. Also wir sind hier extrem produktiv, Podcast und Video und alles und irgendwie managed. Und
ja,
wir müssen doch alles schneiden und ihr kriegt es dann irgendwann.
So, die Vorlesung, die Vorträge am Freitag können wir natürlich nicht vortragen, weil...
Was gibt's morgen?
Mir sind noch zwei Geschichten eingefallen, die ich... Also zum einen an Tag 1 gab's ja auch noch Lightning Talks. Und da war ein extrem gut gehaltener Vortrag insgesamt zur Foskes einfach, also zu dem...
Das ist diese Comedy-Einlage,
meinst du? Genau, und die war echt sehr unterhaltsam.
2004, 42?
Irgendwas mit 42 auf jeden Fall.
Ja, und 23.
Ja, da war irgendwie das Wachstum dann so groß, dass die Leute sogar...
Egal. Schaut euch das an, das ist echt unterhaltsam.
Also das Fazit war, es lohnt sich in Foskes zu investieren.
Und dann ist mir noch ein Lightning Talk eingefallen von jemanden von den Sozialhelden, also die auch die
Wheelmap
gebaut haben. Und sie haben sich halt so die Frage gestellt, wie geht man eigentlich mit Datenspenden um und Importen? Also wir haben ja so ein bisschen so das Problem mit Importen und so weiter, gerade wenn halt schon viele Daten vorhanden sind. Und dann hast du halt irgendwie, er hat das halt an Beispiel von Banken, nicht zu verwechseln mit Banken, Ja, es gab mal irgendwo einen Wald, wo ganz viele Banken auf einmal drin waren. Was? Ja, weil es jemand als MLT Bank und nicht Bench getaggt hatte. Oh Gott. Ja, und das hat das an ein Beispiel von Banken genommen und die hatten halt irgendwie eine Datenspende bekommen, die man könnte importieren könnte, aber dann gibt's halt dieses Beispiel, dass man halt manchmal die Daten einfach schon vorhanden sind oder Teile von Daten und er hat dann halt ein Tool gezeigt, mit wie man das lösen könnte, also quasi so ein Merge-Tool, wo man dann halt, wo er geguckt hat, wo, im Umkreis, wo gibt's denn eventuell schon einen POI, der drauf zu oder darauf zutreffen könnte, der das sein könnte und dann halt mal halt links und rechts die betreffenden Text einfach gesehen und konnte dann halt sagen, das, welcher wird so, nach wo übertragen.
Ich habe es nicht gesehen, aber prinzipiell da sind mehrere logische Probleme drin.
Schaut das mal an, das ist ganz nett gemacht. Das einzige logische Problem, was ich da sehe, ist, sie schreibt mal wieder Postleitzahlen und alte direkt in den Notfall.
Nein, du hast, nein.
Das finde ich richtig.
Mein Problem ist an einer anderen Stelle. Ich habe ein generelles und prinzipielles Problem mit Importen und zwar, egal.
Nein, das ist ja
lass mich doch mal ausreden.
Nein, lass mich dich mal unterbrechen.
Habe ich, jetzt bist du dran. Und zwar unabhängig davon, wie sie technisch gemacht werden. Weil ich der Meinung bin, dass, also wir sagen ja immer, ja, die Daten sind nicht so wichtig, wichtig ist der Mapper. Das sehe ich vor allem und insbesondere bei OpenStreetMap genauso. Die Schwierigkeit ist, wenn ich Daten importiere, dann gehören die niemandem. Niemand fühlt sich verantwortlich. Niemand sagt, das habe ich mit meinen Händen gemacht
deswegen
und es war Arbeit.
Deswegen ist das ist kein Importer-Tool, das ist ein Review-Tool, um eben diese Daten.
Ja, aber auch dann Daten, gehört es dir nicht. Und ich habe gestern Abend die Diskussion gehabt, weil auch jemand meinte, ach, im Prinzip muss man ja dann nur noch so Häkchen, passt alles. Dann habe ich gemeint, okay, jetzt stell dir mal vor, du könntest Häuser so mit dem Schnitt und dann steht da ein Haus. Wie würdest du das sauber halten? Wie würdest du das aufräumen? Und wenn es abbrennt, wie sehr würdest du ihm nachweinen? Oder würdest du einfach schnipsen und dir ein neues hinstellen? Das ist einfach was anderes. Du fühlst dich nicht so verantwortlich für. Jetzt gehst du aber hin und baust es mit deinen Händen und dann tapezierst du es und dann streichst du es und bist ein halbes Jahr beschäftigt. Danach hast du eine ganz andere Beziehung dazu. Und wenn das irgendwann abbrennt, dann heulst du und zwar bitterlich. Das heißt, du wirst alles tun, damit es nicht so weit kommt und wirst es reparieren, wenn irgendwas kaputt ist. Und du hast einen Bezug dazu. Es gehört dir. Und das, finde ich, ist der wichtige Aspekt.
Folgendes, wenn ich eine Hypo-Vereinsbank mette, ja, ganz im Ernst, da fühle ich mich nicht für verantwortlich. Also,
ja, aber ich meine halt...
Nein, ich kann den Punkt durchaus nachvollziehen. Aber das ist halt die Sache. Wir müssen irgendwie damit klarkommen, dass Leute immer Kram importieren wollen. Und ich meine, wir wollen auch bei vielen Dingen eine hohe Abdeckung haben.
Ja, ich bin halt der Ansicht, dass für sowas sich zum Beispiel ein WMS-Layer eignen würde. Also mal ein WMS-Layer davon, biete den als Background-Image für JOSM an und dann tracen wir das ab. Ich meine,
ja, aber das ist, schau dir es einfach mal an und dann
red
mal
weiter. Ich sehe, das ist
tatsächlich fast besser als irgendwie so ein Background-Layer, wo du bloß irgendwie dumm abklickst und so weiter. Also das
ja, aber das dumm abklicken gehört dazu.
Schau es dir an, es ist
weil du hast es dann mit deinen Händen gemacht, du hast Arbeit vollbracht, du bist dafür verantwortlich.
Ich weiß,
für wie viel ich mich nicht verantwortlich fühle, was ich schon alles gemerkt habe.
Yes. Wollen wir gleich in die Tiger-Rahn-Sektion übergehen?
Oh ja,
wo wir gerade bei Importen sind.
Wir sind mit den Vorträgen ja soweit durch, das andere müsst ihr euch leider selber anschauen. Es gibt wieder einen, der wieder rausgerutscht ist, aber schaut es einfach im Programm an und bis in den nächsten Folgen können wir dann über die anderen reden. Ja.
Genau, ich kann ja mal direkt überleiten, wir hatten vorhin so ein bisschen Map-Roulette gespielt quasi, beziehungsweise ich habe mir das zum ersten Mal angeguckt.
Kannst du kurz erklären, was Map-Roulette ist?
Kurz erklär du mal vielleicht.
Ja, also fangen wir mal ganz vorne an, in den USA war es so, da hat man sich gedacht, ach, selber mappen ist doch doof, hier gibt's ganz viel Public-Domain-Sachen, in den USA ist ja so, dass da Gesetze gibt, dass einige Daten halt unter Public-Domain landen oder sehr viele sogar. Und das sind halt auch die Tiger-Daten und das sind halt so, ich weiß nicht, ob es die amtlichen Vermessungsdaten oder die amtlichen Karten auf jeden Fall sind. Und die hat man halt am Anfang oder hat man einfach mal importiert. So. Und die sind halt qualitativ sehr, sehr unterschiedlich und teilweise halt auch richtig, richtig scheiße. Also ich hatte halt vorhin Fälle, wo irgendwie der Weg komplett in die, so Abweichung von einem Kilometer, wo ein Weg einfach in die komplett andere Richtung gegangen ist. Da kann ich mir so richtig vorstellen, da saß irgendwie der amerikanische Beamte, wie heißt das da so, saß irgendwie so in seinem ArcGIS da und hat versucht, den Punkt zu treffen und, ach komm, jetzt bauen wir die Straße mal da lang, so. Also, so völlig komisch motivierte Sachen und einfach gesehen hat, das kann so nicht stimmen. Ja, und da hast du total Ecken drin, die sich halt zum Beispiel auch für Routing so komplett kaputt geht. Sieht vielleicht auf einer ausgedruckten Karte alles ganz hübsch aus, aber das war es dann auch schon.
Ja, vor allem auch viele Ecken, die nicht verbunden sind, wo du Straßen hast, die nicht zusammen verbunden sind oder die eben verbunden sind, wo dann die Straße mit dem Fluss verbunden sind.
Nee, Flüsse sind da fast gar nicht drin. Das kommt nochmal dazu.
Das war der totale Wahnsinn. Und ich wundere mich auch nicht, dass die Amerikaner irgendwie OpenStreetMap teilweise so doof finden, weil die Daten sind wirklich nicht zu gebrauchen in der Form. Da fehlt halt, also nicht nur, dass das falsch ist,
aber das
da
kommt, glaube ich, auf die Gegenden drauf an.
Ja, die Geschichte war ja, dass das gemacht wurde zu einem Zeitpunkt, da war OpenStreetMap mehr oder weniger noch komplett leer. Und die haben das halt importiert und haben quasi auf einen Schlag vollständige Abdeckung vom ganzen Land erreicht. Und Europa war dann halt, Deutschland war halt dann noch irgendwie 2 Jahre lang hinten dran, aber dann 2 Jahre später ist Deutschland zwar weiter gewachsen, ich kann es jetzt ja zeigen, also Deutschland ist weiter gewachsen und nach 2 Jahren hatten wir die Amerikaner eingeholt. Der Unterschied ist, die Amerikaner sind in der Zeit nicht gewachsen, weil sie halt quasi nach dem Import stehen geblieben sind. Es wurde der Import gemacht und alle Mapper dachten sich, ja, ist ja schon alles da, dann mache ich jetzt ein anderes Hobby und haben halt aufgehört zu mappen. Und dann kam halt Europa und hat aufgeholt, war dann irgendwann auf dem Gleichstand, nur wir haben halt weitergemacht. Und deswegen sind wir inzwischen Faktor 10, Faktor 15 besser oder mehr Daten sind detailgenauer, als es die Amerikaner so sind.
Ja.
Und da ist halt einfach nichts passiert, weil sie haben quasi mit diesem Import ihre gesamte Community einfach abgewürgt, getötet, die machen jetzt alle bei Wikipedia irgendwas. Mhm. Und deswegen, das ist einer jetzt der
bei
Gründe,
Wikipedia rum, genau.
Genau, das ist einer der Gründe, warum ich halt so gegen Imports bin. Das ist halt ein schönes Beispiel, wie es halt eben genau in die Hose gehen kann.
Ja, aber ich glaube, das ist halt auch ein extremes Beispiel, weil da einfach komplett alles importiert wurde und zu einer Zeit, als sich halt niemand Gedanken über Öffnungszeiten oder ähnlichen Geschichten gemacht hat. Und
also heute muss halt auf jeden Fall extrem viel Qualitätssicherung da passieren und da muss echt extrem viel gemacht werden. Und diese Aktion, die jetzt halt eben läuft, wo eben Leute dazu motiviert werden, da dieses Map-Roulette zu spielen.
Wir haben immer Map-Roulette immer noch nicht erklärt. Das ist so, es gibt halt, man kann halt verschiedene Fehler kann man halt gut analysieren, zum Beispiel irgendwelche also Zorro-Ways oder Zorro-Ways, wenn die halt genannt, also so Zickzack-Wege oder Wege, die sich selber überlappen und so eine ganzen Geschichten, die kann man halt relativ gut mit irgendwelchen Algorithmen halt irgendwie finden. Und bei Map-Roulette wird man dann halt immer an einen bestimmten Ort oder sowas, wo halt gerade ein Fehler ist, dann wird der Fehler angezeigt und dann kannst du irgendwie Taste R drücken und es geht im JOSM auf und kannst den Fehler fixen und kannst dann hochladen und sagen, hier habe ich gefixt. Und die waren halt sehr extrem überrascht. Also die haben es am Anfang, wurde das Tool eigentlich nur eingesetzt, um hier so Lizenzwechsel, kaputte Sachen halt wieder zu finden. Und die waren halt extrem begeistert von dem Feedback, weil extrem schnell diese Sachen halt weg waren oder gelöst waren, diese Fehler. Also dieses Tool macht da so ein bisschen süchtig und haben dann halt angefangen, verschiedene Algorithmen zu finden, um halt so diese Fehler zu finden, so nicht verbundene Ways und sowas. Und das ist halt so, da machen echt viele Leute jetzt mit und da gibt's jetzt halt auch noch mehr Challenges und so weiter. Also die meisten sind jetzt schon wieder gelöst. Es geht halt echt schnell, wie das wieder rumgefixt wird und so weiter durch das Tool. Also es macht echt Spaß. Ich hätte das dann doch gerne irgendwie für Europa. Es ist momentan halt nur in den USA. Manchmal haben sie irgendwie noch Kanada und Mexiko mit drin. Aber das ist halt vielleicht auch so interessant, um so wenige benutzen, glaube ich, so Keep Right, aber so eine Sachen könnte man da halt auch einfach reingießen.
Haben die nicht
halt
mal einen Teil von Keep Right importiert in ihre To-Do-Datenbank?
Es kann sein, dass die irgendwie auf verschiedenen, auf den gleichen Algorithmen und so weiter.
Ich wechsle das gerade
mit Cord. Ja, stimmt.
Sorry. Wie kann man denn dahin eigentlich?
Dass ich gesagt habe, dass wir über Tiger raten wollen.
Das haben wir getan?
Ja, ich denke schon. Aber das Schöne an Map-Roulette ist eben, um das Thema mal zu schließen, ist, dass man halt nicht nur diese Challenge löst, sondern man bleibt halt meistens in der Region kleben. Wenn man sieht, da sind irgendwelche groben Fehler, dann behebt man die halt gleich mit oder zeichnet doch mal ein paar Gebäudegrundrisse ab. Und von daher kann es schon, glaube ich, die Qualität steigern.
Also du bist da echt, also du siehst so einen Bereich und siehst halt Straßen, die so, so 200 Meter von ihrem eigentlichen Punkt sind und dann fängst du halt wirklich an, die Sachen erstmal zurechtzuzurren, weil du denkst, du löst jetzt einen Fehler, aber die Straße ist halt an einer ganz anderen Stelle. Da ist zwar ein Fehler an der Straße, aber der Fehler ist im Prinzip in der ganzen Umgebung. Und dann fängst du an, halt irgendwie komplette Orte halt zurechtzuziehen und so eine Geschichten zu machen. Teilweise sind da Wege, die es gar nicht sind und irgendwie alle Straßen sind als Residential und so weiter gemappt.
Also das kann man halt auch schön so in Vorlesungen, denke ich, machen, wenn es mal gerade wieder nicht so spannend ist. Da hat man ja eh viel Zeit, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das ist auch so die Beschäftigung zum Podcast hören. Also
ja.
Weil beim Podcasten erstmal auf den Ohren ist man beschäftigt, hat aber irgendwie so die Finger frei und gucken kann man auch und da kann man so schön sture
Sachen kann man. Na, was ich mich frage, ob halt irgendwie diese Initiative, das jetzt in den USA nach vorne zu bringen, auch irgendwie eine Langzeitmotivation irgendwie aufbaut, dass vielleicht diese Community, die durch diesen Import verloren gegangen ist, vielleicht sich jetzt so langsam aufbaut.
Ich glaube,
da sind auch viele Europäer mit dabei,
ja, die dann. Ja, ja, klar, dass sie mal gerne Fall wieder eine Straße mappen wollen. Und die gehen dann halt in die USA.
Ja. Ich habe letztens in Panama Straßen gemalt. Da sind noch einige. Und so weiter gibt noch.
Man kann auch zu uns zum Hot-Team gehen und kann da Hütten malen.
Ja, da kann man auch sehr viele Straßen malen.
Wenn man satt ist von eckigen Gebäuden, kann man da hingehen und kann runde Hütten malen,
stattdessen mal für eine Weile. Als wir vergangene Woche auf den Linux-Tagen waren oder wie die ganze Zeit Show Me the Way lief, was ein sehr schönes Tool ist,
oh ja, das ist toll.
Zu visualisieren, was gerade bei OpenStreetMap passiert. Da werden nämlich live oder eigentlich mit Verzögerung irgendwie Change Sets gezeigt, was Leute gerade hinzufügen zur Datenbank. Und das lief auf jeden Fall auf dem OSM-Stand auf den Chemnitzer Linux-Tagen die ganze Zeit. Wir standen halt den ganzen Tag und haben immer wieder irgendjemanden gesehen, der in Russland irgendwelche Silos gemalt hat.
Da muss es einfach so viele geben, weil da war halt den ganzen Tag jemand, der Silos gemacht hat.
Man saß halt immer wieder, irgendwie alle paar Chains waren halt irgendwie so ein paar runde Silos, die halt immer wieder aufgetaucht.
Aber über den ganzen Tag verteilt. So. Also nochmal, Show Me the Way ist halt wirklich ein echt cooles Tool, gerade für, also wenn ihr irgendwie auf irgendeiner OpenStreetMap-Veranstaltung seid und ein Display zur Verfügung habt, lasst einfach Show Me the Way laufen. Das ist so ein Zuschauermagnet und man kommt dann den Leuten, die fragen, ist das live oder ist das hier so ein Endlos-Video und so? Nö, das ist live. Das ist halt das, was gerade passiert in OpenStreetMap.
Bringt eine Kiste mit genug RAM mit.
Ja. Oder startet das Tool einfach wieder neu oder sowas. Ja.
Also, das kann man einfach nur empfehlen, wenn ihr irgendwo auf einer Konferenz seid und wollt Leute anlocken, die euch was zu OSM fragen. Entweder nehmt ihr einfach ein Notebook mit oder vielleicht, wenn ihr cool seid, noch ein Fernseher und einfach anstecken, hinstellen und die kommen von selber gelaufen und sagen, oh, ist cool, kann ich da auch und ich würde da auch gerne mal. Ja klar, natürlich, mach mit, kein Problem, hier, ich zeig dir wie. Und schon hat man jemanden wieder OSM nahegebracht.
Ja. Ja, wir hatten ja auf dem CCC-Kongress im Dezember hatten wir so ein iPad irgendwie vorne in so einem Ständer stehen mit der OpenStreetMap, aber auch in der Zwischenzeit mit anderen Karten. Das war auch so ein Magnet. Ich glaube aber, gucken, es hat noch eine niedrigere Schwelle als anfassen und irgendwie auf so einem iPad irgendwie rumkrabbeln.
Ja, also das mit dem Show Me the Way ist echt, also ist zu finden unter einfach nach OSM Show Me the Way googeln.
Ich glaube, wir werden es auch in den Shownotes haben.
Stimmt, schauen wir uns.
Wie weit unterscheidet sich das eigentlich zu diesen anderen Live-Ansichten? Also live-openstreetmap.fr wurde zum Beispiel gerade von Michael im Chat genannt.
Ja, also ich finde live-openstreetmap.fr, das war zu dem Zeitpunkt, wo das irgendwie down, da siehst du halt sehr die Verteilung. Also die zeigen halt den Mittelpunkt des Change-Sets an in der Karte und so weiter und so die Anzahl der Mapper pro Minute oder Change-Sets pro Minute. Aber bei Show Me the Way wären so, als wenn derjenige das wirklich nachmalen würde. Also jedes einzelne Way-Element wird sozusagen visualisiert, als wenn er es gerade nachmalen würde. So. Und dadurch hat das noch mehr so den Effekt, als dass man halt wirklich, als wenn man live dabei wäre, wie jemand das malt und so weiter. Und ja, ist dann halt auf den Luftbildern und es passiert ja wirklich die ganze Zeit was. Und bei dem anderen ist halt so, dass es irgendwie so zweimal, dreimal, fünfmal pro Minute bewegt sich irgendwie die Karte an einen anderen Ort. Da sieht man dann auch sehr schön, dass es immer noch ein sehr deutschlandzentriertes Projekt oder das mehr in Deutschland am aktivsten einfach ist, weil die meisten Punkte sind dann in Deutschland.
Das könnte auch ein Zeitzonenproblem sein, dass du immer nur
geguckt hast, wenn die anderen Karte am Start. Ja, das habe ich aber auch festgestellt. Also haben wir vor allem mit Show Me Dubai auch auf den Linux-Tagen tatsächlich festgestellt. Ja.
Also irgendjemand pumpt hier gerade ordentlich in den Niederlanden. Ah, wobei jetzt ist wieder NRW. Ja. Oder war das gerade, ach, ist ein Import.
Ja, in Schade. Niederlanden läuft da, glaube ich, so ein Gebäudeimport, teilweise mit Hausnummern und teilweise auch nicht. Das sind immer irgendwie unterstrich BRG ist, glaube ich, so ein holländischer Import. Weil ich dachte eigentlich, die haben sowieso alles schon importiert.
Tja. Wie steht's denn? Haben wir denn noch andere Themen? Redaktion?
Achso.
Oder bin ich
wenn du noch was hast, Thomas?
Ich habe gerade überlegt, aber ist es mir wieder entfallen, es tut mir leid.
Okay, dann habe ich ein Thema so und zwar, ich wollte neulich einfach mal eine Karte, also ich habe so einen kleinen Funkstrecke aufgebaut und wollte ein paar anderen Leuten zeigen, von wo nach wo geht die denn eigentlich. Mhm. Und ich wollte es nicht wieder mit anfangen, mit OpenLayers-Karte zusammennehmen und so weiter. Und wir haben ja auf OpenStreetMap.org, auf OpenStreetMap.de so eine Galerie, wo man halt so durchklicken kann, was gibt's denn alles für Dienste. Und da gibt's diesen EasyMap, also osmtools.de EasyMap und das Tool heißt OSM Sleepy Map Generator. So, und da kannst du dich halt durchklicken, auch wenn du jetzt nichts sehen kannst, gibt's auf Deutsch und Englisch. Und dann hast du da halt ein Interface,
ich glaube sogar ohne JavaScript. Das ist auch schon das erste Problem, mit dem du dir so eine Karte zusammenklicken kannst und der generiert dann, wie der Name schon sagt, halt den entsprechenden HTML-Code. Ja. Aber den musst du dann wieder irgendwo ablegen.
Ja. Was es ja auch gibt, ist auf OpenStreetMap.org, wenn es einfach nur um einen Punkt geht, kann man...
Ich brauchte zwei Punkte mit einer Linie
dazwischen. Ja, genau, wenn es nur um einen Punkt geht, kann man auf OpenStreetMap.org inzwischen sagen, Marker anschalten und dann den Marker an die richtige Stelle schieben. Und für vieles reicht es ja auch schon aus.
Ihr habt da schon eine Lösung.
Das war eine Frage, die auf den Linux-Tagen sehr, sehr oft kam. Also das unterschied sich so ein bisschen zum Kongress, wo die Leute eher die Daten haben wollten. War es auf Linux-Tagen so, ja, ich will irgendwie gucken, wo meine Freunde wohnen oder das irgendwie markieren und so weiter. Und da gibt es ein sehr schönes Tool, das nennt sich UMAP. Und da kann man halt irgendwie Punkte setzen, Beschreibungen machen, Flächen markieren, den Beschreibungen. Den
Franzosen, ne? Ja, genau. Das wird bei den Franzosen gehostet.
Ist aber, das Interface ist komplett auf Deutsch oder gibt es auch komplett auf Deutsch. Ist, wenn man da hingeht, also einfach umap.openstreetmap.fr. Und da kannst du halt irgendwie Flächen, Linien und so weiter, den kannst du dann einfärben, kannst den Namen und Beschreibung geben. Du kannst die Karte dann auch halt so halb public sharen. Mhm. Also wer diesen Link hat, kann drauf zugreifen.
Und wer halt einen speziellen Link hat, kann auch die Karte bearbeiten, das ist auch das Schöne. Und man braucht da nicht einen Account, sondern man kann einfach direkt los.
Man kann da, glaube ich, auch Daten importieren, ne?
Genau, also
man kann auch irgendwie CSV reinladen oder sowas.
Du kannst GPX, CSV, GeoJSON und sowas, kannst du alles hochladen, also das ist echt gut und das ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage, also es war, Google Maps hat da jetzt letztens so ein bisschen Werbung für gemacht, gab halt bei dem Hochwasser, ich weiß gar nicht, welches Hochwasser es war und in welche Stadt, gab es halt so Projekte, wo Leute auf Google Maps Basis halt genau das Gleiche gemacht haben und gezeigt haben, was steht jetzt unter Wasser und so weiter. Und da war halt lange die Frage eigentlich so, ja, gibt's sowas auf OSM-Basis? Und ich weiß nicht, ob es UMAP da schon so gab, jetzt gibt's das halt als UMAP und man kann ganz genau das Gleiche machen und das ist echt nett. Und
sieht viel schöner aus im ersten Blick, das teste ich auf jeden Fall mal.
Ja, also das ist, du kannst ja auch irgendwie Karte erstellen und
Create a Map, wenn du da draufklickst, dann kriegst du erstmal so einen Leeren.
Und du kriegst das halt auch ohne Login, das finde ich halt geil. Du kannst ja auch einfach so createn. Du musst nicht anmelden oder sonst was.
Du kannst die Layer auch noch ändern, also kannst du auch einen anderen Teil-Layer dir einblenden. Das ist jetzt der Standard, das ist der französische Layer, weil die, ja, das französische Projekt wahrscheinlich ist. Und das ist echt nett und ich weiß nicht, ob du was exportieren kannst, aber du kannst auf jeden Fall Daten dann auch hochladen, wenn du selber welche hast, schon als GPX. Das war dann auch so eine Frage, die da kam.
Aber die direkte Overpass-Anbindung ist noch nicht drin, oder?
nee, das
ist. Aber ja, es gibt bei Overpass Turbo. Gibt es, glaube ich, in so ein. Nein,
ja,
ich will jetzt nichts bauen, aber gibt es da nicht einen
Embed-Code? Ja, gibt's, aber dann arbeitet er gerade noch. Also du kannst momentan diese Exportfunktion, die hat das Styling leider nicht mehr drin.
Und es gibt noch ein Problem, zwar führt er dann das Query halt jedes Mal aus, oder?
Ja, aber das, ich weiß nicht, das wäre so eine Frage für Roland, wie weit das Ergebnis gecached wird.
Okay. Ja, so irgendwie bis zum nächsten Update oder so, also glaube ich nicht, aber keine Ahnung. Da aber kann ich noch mal ein bisschen kurz anschließen an Overpass Turbo und so weiter. Wenn man wirklich sich mal eine kleine Karte plus generieren will und also ist ein bisschen technisch anspruchsvoll, also selber mit Stylen und so weiter, aber man kann sich aus Overpass Turbo, Overpass Turbo, kann man sich halt auch GeoJSON exportieren und das kann man ganz einfach in TileMill reinladen und dann, also wenn man nur irgendwie die Straßen seiner Umgebung, seines Ortes irgendwie darstellen will, lädt man sich einfach irgendwie alles, was Highway ist, lädt man sich als GeoJSON halt runter, schmeißt es dann in TileMill, kann da irgendwie rumstylen und da relativ schnell, ohne dass man sich jetzt irgendwie Datenbanken aufsetzt und so weiter und die Datenbank-Queries bauen muss, kann man da einfach irgendwie das GeoJSON nehmen und das stylen und da irgendwie Karten, was weiß ich, vom Ort für die Wikipedia oder sonst irgendwas.
Das bauen. Das ist eine gute Idee.
Habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, funktioniert relativ gut und ich kann ja auch mal irgendwie so meine Standard-Anführungs-Styles mal veröffentlichen und so weiter, was ich da so...
Ja, halt irgendwie GitHub-Repo knallst rein.
Genau, also weil das Problem ist, dass Highways sich oder Wege sich relativ anspruchsvoll halt machen lassen. Bei Building sagst du halt einfach hier, mach das farbig und bei Straßen haben wir aber so granulare verschiedene granulare Klassifikation und so weiter und die musst halt irgendwie unterschiedlich stylen oder überhaupt erstmal stylen, weil ansonsten hast du irgendwie hässliche Linien und so weiter.
Okay.
Ja. Okay, dann das Thema sozusagen auch durch. Feedback. Es gab jemand, der uns geschrieben hat, dass wir doch bitte erklären möchten, was ein Pull-Request ist.
Ja, das würde ich doch sehr gerne übernehmen.
Eine gute Frage.
Man hat mir ja zugetragen, dass ich erklären könnte und das vielleicht auch zu oft tue. Ein Pull-Request. Also, stell dir vor, du hast eine Idee und baust ein Programm.
Also Konzi hast du schon verloren. Der, seine Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht mehr. Du musst schneller erklären.
War länger als bei dem Kind auf dem Linux-Teil.
Nein, tut mir leid. Ich erzähl.
Danke.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ich war überhaupt schon zu Wort gekommen.
Wo war ich stehen geblieben? Genau. Das Ding ist halt, du baust halt ein, was du brauchst und dann funktioniert es und dann hörst du halt auf. So. So funktioniert das ja meistens. Dann hat man sein Problem gelöst und fertig. Die Idee ist halt, dass du das, was du schon gebaut hast, hochlädst und online stellst und wenn jemand anderes ein ähnliches Problem hat, dann kann er sich deinen Code nehmen und daran was verändern, also kann ihn halt erstmal benutzen. Und wenn er halt nicht ganz genau auf seinen Anwendungszweck passt oder er einen Fehler findet, den du vielleicht nicht bemerkt hast oder ein neues Feature einbauen will, dann kann er das ja tun. So, das Problem ist, wie kriegst du das jetzt mit? Und vor allem, er schreibt dir dann vielleicht eine Mail, wenn er cool ist und sagt, ja, ich habe hier irgendwie einen Fehler gefunden und den behoben oder ich habe hier ein Feature eingebaut. Aber dann hast du ja die Arbeit. Du musst ja dann irgendwie seine Änderungen nochmal angucken und kann man die irgendwie einbauen und macht er was anderes kaputt. Du hast ja die Arbeit, aber dabei hat er ja eigentlich gerade Lust, was zu machen, weil er hat ja den Fehler gefixt. Also ist die Frage, wie kriegt man das hin, dass er die Arbeit hat und du musst nur noch nicken und sagen, ist okay. Und die Lösung dazu nennt man Pull Request. Das heißt, was er macht ist, er macht sich eine komplette Kopie deines Programms, macht da seine Veränderung dran, kann die testen, kann die vielleicht auch mit anderen mal sharen und warten, ob andere vielleicht das gut finden. Und wenn er der Ansicht ist, so, ich bin jetzt soweit, fertig, dann kann er dir einen Pull Request schicken. Und in einem Pull-Request sind quasi alle Änderungen, die er gemacht hat, im Vergleich zu deinem Stand hervorgehoben. Und du kannst sie dir anschauen und sagen, ja, das würde ich gerne anders haben, das passt nicht bei mir rein, aber das ist in Ordnung. So, und einer der großen Vorteile von so einem Pull-Request ist, dass er quasi nachträglich seinen Request dann nochmal verändern kann. Das heißt, wenn du sagst, hier, da hast du einen Rechtschreibfehler, fix den noch und dann nehme ich deine Änderung rein, dann kann er das tun und muss dir quasi keinen neuen Request schicken, sondern er kann den nochmal verändern. Und wenn du dann der Ansicht bist, jawohl, so passt das, so kann es in mein Programm mit rein, musst du nur noch auf einen Knopf drücken und dann wird das quasi automatisch in deine Codebasis mit reingemerged und ist damit dann Teil deines Programms. So. Und das ist das, was zum Beispiel gerade sehr intensiv passiert mit dem Rendering-Style. In dem Kontext ist es, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal aufgetreten. Da hat halt jemand den Rendering-Style erstmal in so ein Repo reingepackt und hat das online gestellt und jetzt gibt's halt viele Leute, die der Ansicht sind, okay, hier Fahrradwege müssten wir anders machen und die Tunnel, das ist irgendwie nicht so hübsch und die können jetzt quasi diese Änderung machen, können die testen, können daran arbeiten und wenn sie der Ansicht sind, es ist fertig, klicken sie halt auf Pull-Request stellen und der ursprüngliche, also der Autor, der jetzt gerade den Style pflegt, der muss quasi nur noch nicken, auf den Knopf drücken und alles ist in Ordnung. Und das ist das, worum es, glaube ich, das letzte Mal ging, dass wir gesagt haben, anstatt dass die Leute schreiben, macht die Straße doch lieber so, könnten sie das quasi selber ändern, testen und dann einen Pull-Request stellen und er hätte halt nicht mehr die Arbeit, das alles dann zu machen, sondern er müsste nur noch nicken.
Plus die Frage ist, wer kann das schon so? Oder wie viele von den Leuten, die sagen, hier, mach das mal anders, haben überhaupt eine Ahnung, wie man das anders macht?
Naja, Einzelne können das schon. Also ich habe da auch so ein Ticket angelegt, okay, ich ging noch mit Diskussionen weiter, also wir hatten so ganz viele seltsame Hausnummern in so einem Olympiadorf, wo sie rauskam, okay, das komplette Olympiadorf ist eine Hausnummer und die haben ihre Partnernummer als Hausnummer eingetragen, weil es schön gerendert wird oder so.
Ja, und meistens ist es ja auch so, dass du halt erstmal über die Geschichte auch diskutierst, ob es überhaupt sinnvoll ist, bevor du dann Pull-Request
Das kannst du aber stellst. An einem Pull-Request ja auch machen. Du kannst ja erstmal sagen, das ist meine Idee, so würde ich das machen. Und dann können Leute sagen, ja, die Idee ist gut, aber du hast es schlecht implementiert, so und so ist effizienter. Oder sagen, ja, der Code ist nicht schlecht, aber ich würde das und das auch noch einbauen.
Ja, manchmal ist es aber sinnvoller, sich überhaupt erstmal auszudiskutieren, das Ganze, bevor man sich überhaupt die Arbeit macht, das umzuschreiben.
Das stimmt.
Das meine ich jetzt.
Genau. Das Ding ist, wenn da 30 Leute Ideen reinschmeißen und drei nehmen diese Ideen und bauen die in Code um, dann ist es immer noch besser, als wenn es der eine machen muss, der den Style verwaltet. Weil der, wie heißt der nochmal, dass der das im Moment macht? Ist egal. Der hat halt genug damit zu tun, erstmal alle Ideen zu sortieren und quasi so Steering-Komitee zu machen, zu sagen, ja, wir wollen mehr in die Richtung gehen oder wir wollen in die Richtung gehen oder das wollen wir nicht so sehr haben. Das ist eigentlich so die Aufgabe, die er im Moment macht. Und das kann er halt sehr gut. Und Code ändern können die anderen eigentlich auch. Ja, und eigentlich wäre es sinnvoller, wenn die den Code ändern und er würde nur noch nicken und ja, halt, sag mal, die allgemeine Richtung festlegen. Das wäre so, NDLen heißt er, ne? Genau. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das, worum es in der Folge ging, wo diese Frage aufkam, dass wir halt versucht haben zu sagen, okay, wenn du mal Lust hast, dir dieses anzuschauen, das ist so ein bisschen wie CSS und möchtest dir das mal anschauen und mal ausprobieren, dann probier es doch mal, du würdest ihm eine Menge Arbeit abnehmen. Das ist so wie für uns Shownotes.
Zum Ausprobieren, das geht auch mit Tilemill oder das ist doch CarlTOCS?
Das ja, ist CarlTOCS, ja die entwickeln auch mit Tilemill.
Ah, okay.
Du musst dann halt nur eine OSM2PGSQL-Datenbank dahinter hängen.
Okay.
Was ein bisschen fuddeliger ist. Aber wie gesagt, wenn 30 Leute Ideen haben und drei helfen, das umzusetzen, ist schon viel gewonnen.
Ja, wo wir schon vorhin bei psychologischen Effekten waren, was es halt teilweise schon irgendwie häufiger gibt, weil es Projekte gibt, die werden halt viel benutzt, aber es gibt sehr wenig Kontributoren und es gibt halt nur einen Maintainer und alles läuft über Pull-Requests. Ist es halt häufig so, dass eben ein Pull-Request gestellt wird, dann wird er irgendwie reingenommen und der kontributiert dann nie wieder irgendwie was dazu. Was zu, bei einigen dazu geführt hat, dass sie einfach sagen, wenn jemand irgendwie einen Pull-Request gestellt hat und der ist irgendwie in Ordnung, dann gibt man dem einfach direkt Push-Rechte auf das Repo, sodass man da diese Person dann auch nachhaltig was beitragen kann und dann auch irgendwie da sich irgendwie verantwortlich fühlt für diese Software. Und das kann halt bei einigen Projekten irgendwie so die länger am Leben halten und mehr Beiträge erzeugen.
Das ist so ablenkend, sich selber zu sehen.
Ja, vor allem so mit 15 Sekunden Verzögerung.
Und von hinten.
Ja, das geht ja einmal nach Düsseldorf und wieder zurück, aber ja.
Ja.
Gut, Pull Request wäre damit, glaube ich, ausführlich erläutert.
Ja.
Anderes Ding war, wir hatten das letzte Mal drüber geredet, okay, wie macht man so einen Link auf eine OSM-Karte, was wir eigentlich vorher im komplizierten Fall mit UMAP auch schon mal eine Lösung hatten. Da hat Jan Tappenbeck eine Anleitung geschrieben, die ist auch verlinkt.
Wie finde ich die?
Bei sich im Blog unter blog.tappenbeck.net unter einer der letzte OpenStreetMap Treffpunkt einfach weitergeben.
Genau, also das ist der Titel. OpenStreetMap Treffpunkte einfach weitergeben. Und ich
wette, und ich glaube, der ist vorhin auch mal,
bei uns, wir können's ja verlinken.
Der ist bei der Aufnahme vorhin auch vorbeigekommen und hat meinte, ja, hat's bei jedem Peter, den er gesehen hat, auf die Stimme gehört, um ob du bist, aber er konnte dich leider nicht finden.
Also ich bin jetzt gerade in Saal 3 und, wenn du dich beeilst, kannst du Hallo sagen. Ansonsten hängen wir morgen ja auch hier in den Räumen rum und gucken, dass das Video läuft und so.
Ja.
Spätestens Freitag, dann nach den Vorträgen beim Abbau, da sind wir auf jeden Fall gut zu erkennen.
Man muss sagen, die Peter-Dichte ist hier sehr hoch, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ja. Und ich habe halt irgendwie erst heute Mittag mir mein Namensschild geholt. Also,
ja, aber dich erkennt man an der markanten Stimme. Wir sind doch gestern irgendwie ins Saal 1 gegangen. Hatten wir dich noch nicht gesehen, aber wir wussten schon, dass du da bist.
Mit markant meinst du laut.
Wiedererkennbar.
Eindeutige Marke. Tatsächlich. Na, dann anderes Feedback, was wir noch bekommen haben. Wir hatten das letzte Mal über Howasam geredet. Das war diese iOS-App, die mit diesem Kuchen, die immer weiter zugeht. Ah, du hast die Folge nicht gesehen.
Gehört.
Gesehen.
Ja, das Video macht das alles. Ich schäme kaputt. Mich in Grund und Boden.
Also eine Öffnungszeiten-App im Prinzip.
Ne? Genau. Schreibt noch nicht zurück, aber stellt irgendwo die Diffs zur Verfügung und manuell einportieren.
Das ist auch eine gute Idee.
Ja, der hat sich halt ein bisschen verschrecken lassen von der Forumsdiskussion. Aber hört die letzte Folge, da wird es ausschließlich
erklärt. Und, du hast vorhin erwähnt, dass die Cord-Leute darüber einen Vortrag gehalten haben oder noch tun, oder?
Nein.
Was?
Remap war das. Über Import und Rückschreiben.
Ja, aber das ist wieder was anderes.
Ach, dann fick es. Okay.
Gut. Jedenfalls wurde darauf hingewiesen, dass das OSM End auch die Öffnungszeiten anzeigt, zwar nur rot, grün, grau, und man nicht bearbeiten kann, aber es wird auch angezeigt und die machen dann, konkreter User Holger macht dann halt immer ein Foto und macht es dann später bei JOSM Plugin, meinte er.
OSM End ist sowieso, also mich hat
was die macht eigentlich OSM End nicht?
Mich hat die Tage halt jemand gefragt, was ist denn so, was kannst du denn für Apps für OSM, für Android empfehlen? Und eigentlich ist das so die App TM, oder?
Kommt drauf an. Aber lass uns das nicht ausführen. Ja, sie machen halt wieder ein eigenes Datenformat und nicht das Mapfall-Startformat, was eigentlich so unter Android.
Aber das ist dem Endnutzer halt egal. Der Endnutzer will halt irgendwie eine App haben,
die geil ist. Es gibt einfach mehrere und ja, die Frage ist halt, wie kommt man zur besten Empfehlung? Das
habe ich auch ständig. Entschuldigung, ist OSM End wirklich geil oder ist das nur das Einzige?
Also, ja, das ist wirklich toll.
Okay, die Schattenredaktion.
Die Schattenredaktion sagt, das ist toll, aber es ist Nakana, von daher würde ich nicht glauben.
Ist in dem Fall wirklich, aber ja. Gut. Was haben wir denn sonst noch?
Wie lange?
Ich bin gleich.
Nein, ich bin nur neugierig und guck auf die.
Wir haben erst 1.18 Zeitaufnahme. Krass.
Diese 20-Minuten-Talks machen echt dein Zeitgefühl kaputt. Wirklich.
Wieso hast du den Eindruck, dass wir hier schon 4 Stunden sitzen?
Johannes Bauch sagt mir das. Hat ja noch was eingereicht, was wir eigentlich unter News einsortieren hätten können. Es gibt ein paar Verbesserungen im deutschen Stil. Alle Places, Labels werden jetzt nach Einwohnerzahl sortiert.
Deutscher Stil. Damit deutscher ist Stil. Nicht.
OpenStreetMap.org.
Da ist OpenStreetMap.de gemeint, genau. Und nichts anderes.
Welchen anderen deutschen Stil kennst du denn?
Bei Stil denkst du an Kartenstil.
Ja?
Bei Stiel denke ich an so einen Besenstiel.
Genau, ich denke an den Besenstiel, den wir hier haben, um die Beamer zu bedienen. Also
du setzt hier Gerüchte in die Welt. Also
du meinst das Fernbedienungswerkzeug aus massivem
Holz. Liebe Beuth-Hochschule, Gebäudeverwaltung, wir bedienen natürlich die Beamer nicht mehr, sondern mit dem vorgesehenen Panel da hinten, die Leute im...
Der Fingerverlängerer!
Naja. Gut, jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht. Anzeige der Zoom-Stufe 7 von Playstowns größer 50.000 Einwohner in Zoom-Stufe. Und,
ist das die Wir lesen Mails vor Sektion?
Ja, egal. Okay. Wir schicken den Link in die Show Notes.
Ich habe überhaupt gar keinen Audiokommentar eingeschickt, fällt mir gerade auf.
Ja, du bist ja auch live in der Sendung. Wir könnten hier, glaube ich, auch nichts einspielen, oder?
So, und dann gab es noch die letzte Folge, was eine OSM-Talk-Folge war. Da gab es ja auch einiges an Feedback.
Stimmt, es gab eine OSM-Talk. Ah, ja. Ich sag's euch. Ja, das macht mich immer traurig. OSM-Talk macht mich immer traurig.
Wieso macht dich das traurig?
Weil das so geil gemacht ist.
Tja.
Und wir das einfach nicht können.
Also ja, es ist ein anderes Format. Also du bist schon ein guter Podcast. Das lass dich jetzt nicht.
Der Stefan, der weiß so verdammt gut, wie man das macht, wie man das vorbereitet, wie man das durchführt, wie man die Leute zum Reden bringt.
Er braucht nur ein halbes Jahr für die Vorbereitung.
Und wie man das strukturiert. Aber also wirklich, das ist wirklich also gut.
Ich fand's krass, als so wie war der Gast?
Peter.
Big Bug 21. Ja, als Peter.
Die Peter. Genau, der war vorhin auch da, ja.
Okay.
Jetzt erzähl, was du sagen wolltest. Du fandst krass.
Das erwähnt, ja, und da habe ich so einen Artikel geschrieben und dann zack. Die komplette Quelleneingabe, wie in einem wissenschaftlichen Paper.
Ich dachte schon fast schon zu viel. Also da hat man gemerkt, so Stefan als Physiker, sehr präzise, sehr exakt im wissenschaftlichen Bereich. Aber war schön.
Ja, also das ist halt, ich meine, es ist super. Ich finde das so gut, dass wir jemanden haben, der dieses Zweitformat bedient. Es ist nur immer so ernüchternd, weil du dir denkst, oh, das hätte ich auch gerne so cool gemacht. Aber dann andererseits...
Du hast ja jetzt Zeit.
Danke. Andererseits ist es halt einfach, es ist nicht nur ein anderes Format, sondern es ist auch ein anderer Rahmen, in dem wir das machen. Wir machen das alle drei, also ihr macht das alle 3 Wochen und ihr macht so viel nebenbei auch noch. Mensch, das ist Videozeugs hier, das haben wir auch nicht mal schnell aus der Tasche geholt. Das ist vorbereitet und da ist viel vorher gemacht worden. Und das kollidiert natürlich auch.
Die meiste Vorbereitung auch. Dafür wirklich hast du gemacht, aber so in
hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Aber, und das Organisieren und wo kommt das Zeugs her und wer fährt es hin und wer fährt es wieder zurück und das da steckt halt ganz viel drin und das kollidiert halt im Zweifelsfall mit den Podcast-Vor- und Nachbereitungen und dann geht's einfach nur schnell darum, das Zeugs irgendwie schnell zu veröffentlichen, damit ihr schnell was zu hören habt und wir es schnell von dem Tisch haben und dann kriegen wir nicht die Qualität hin, wie der das da so macht und
Also ich experimentiere halt ein bisschen gerne mit dem Format. Also gerade, was wir jetzt das letzte Mal gemacht haben, mit, dass die Hörer die ganze Zeit irgendwie reinsprechen könnten, wie sie es hier eigentlich auch können. Wir haben übrigens hier ein Mikrofon für die Leute, die jetzt noch dazugekommen sind, die Person, die dazugekommen ist.
Genau, also wenn ihr was zu sagen habt, dann
das ist das Mumble.
Vorkommen, reinsprechen.
So sieht das Mumble aus. In die Richtung geht's, also weil mir gefällt es halt eigentlich auch viel besser, wenn ich dann, wie letztes Mal eben U-Bahn-Verleih, einfach mal selber seinen Blog-Eintrag vorlesen kann.
Und ja, das ist besser.
Ja, also mal schauen, was da hingeht. Ich bleib spannend.
Ja.
Aber ich kann den Podcast mit Peter nur empfehlen.
Ja, ich glaube, das können
wir. Mit der Eisenbahn, das ist...
Und da ist, glaube ich, auch noch einer auf dem Weg, ne?
Ich weiß nicht, ob...
Ja, jetzt musst du. Also er glaube, er hat gesagt, er hat 2 Leute, die er interviewen möchte.
Ja. Deswegen ist das Set jetzt nicht hier und wir könnten nicht so einfach rumlaufen, aber ja. Ja, okay, wir hatten auch keine Zeit dazu. Nein. Gut.
Das können wir nochmal erwähnen. Also das ist was, wo wir zum Beispiel drüber nachgedacht haben dieses Jahr und was einfach nicht geklappt hat. Wir hätten eigentlich gerne jemandem, auch das muss nicht eine Person sein, das können auch mehrere sein, so diesen Rekorder umgehängt und ein Mikro in die Hand gedrückt und ein Headset auf und gesagt, lauf rum und fang O-Töne ein. Sprecht die Leute an, wenn sie aus dem Vortrag rauskommen und sagt, hey, na, wie habt ihr den Vortrag gefunden? Sag mal was dazu. Sprecht die Redner an und sagt, wie ist es hier, einen Talk zu halten? Sammelt O-Töne ein. Einfach, damit wir hinterher Futter haben, um irgendwie vielleicht so eine Foskes-Spezialfolge wie die dann noch anzureichern. Und wir haben das nicht vorbereitet gekriegt. Wir haben das Gerät da, wir haben echt eine Menge Hardware zur Verfügung. Und wenn ihr Lust hättet, sowas zu machen, dann meldet euch bei uns.
ich habe jetzt nur meinen Finger gehoben. Ja.
Generell, also wenn das Zeug wieder von Stefan da ist, dann kann man auch mal, wenn ihr eine Idee habt für so ein Interview oder sonst irgendwas, das Ding ist zum Ausleihen da,
genau.
Meldet euch einfach bei uns und dann finden wir da einen Weg, wie
das genau. zu Und wir kommt. Lassen euch auch nicht alleine damit, das heißt, wir haben inzwischen ein bisschen Erfahrung im Audioschnitt und im Publizieren von dem Zeugs und wenn ihr sagt, okay, ich kann irgendwie halbwegs gut reden und habe Leute zum Interviewen, aber die Technik ist nicht meine, dann zeigen wir euch, wie das geht und helfen euch beim Schneiden, beim Publishen und bei allem, was danach kommt. Und es gibt so viele interessante Mapper da draußen, die müssten wir eigentlich alle mal vor ein Video respektive Kamera bringen. Also entweder zur Foskes für einen Vortrag oder halt mit dem Podcast-Equipment. Wenn sie nicht kommen, kommen wir halt zu ihnen. Ja, und da möchten wir euch einfach nur motivieren, weil wir haben das Zeugs und wir haben nicht die Zeit, es zu benutzen, wie es eigentlich zu benutzen wäre. Und ihr könnt das gerne bei uns ausleihen. Wir schicken es auch per Post und es würde sich alles einrichten. Also, du wolltest noch was sagen, du hattest deinen Finger gezeigt.
Ich wollte mich eigentlich nur vielleicht für die Zukunft bereit erklären, also falls ihr mal Hilfe braucht.
Ja,
O-Töne einsammeln, dann sagt mir einfach vorher Bescheid.
Ja, das war halt jetzt hier auch so ein Prototyp. So.
Ja, genau. Also komm halt nochmal, wenn wir das Gerät haben, bringen wir es mit und dann liegt es halt irgendwo und dann holst du es dir ab.
Vielleicht
und
kommen wir morgen auch noch zu was.
Ja.
Mal schauen.
Das ist ja theoretisch auch ein portabler Rekorder.
Ja, und jetzt haben wir auch genügend AA-Batterien da.
daran ist es gescheitert.
Ich glaube, Bro macht 8 Stück oder sowas.
Ja, und man kann mal testen, also angeblich hält es nicht so lange, das Ding, aber wir können das mal ausprobieren. Ja.
Genau, die Leute im Videostream können nämlich jetzt, haben die Möglichkeit, so mal dieses Setup mal zu sehen.
Also das ist aber nicht unser Standard-Setup, wir haben echt auch noch ein bisschen getrickst, damit das mit dem Video zusammen funktioniert und wir auch noch streamen können ins Video. Ja. Das ist normalerweise ein bisschen weniger Kabel und ein bisschen mehr Ordnung.
Für die, die es nicht sehen, hier liegen überall Kabel irgendwie über Meter verteilt, irgendwie hoch in diesem Saal hier und dann alles verdrahtet und dann dieses 19-Zoll-Rack hier rein.
Ja, es hat auch nur 4 Höheneinheiten, aber.
Naja, immerhin. Wir könnten ein paar mehr brauchen.
Ich finde ja die schon so viel.
Ich hab noch einen Kompanner, da rein könnte. Den habe ich halt rumzustehen, der müsste da rein.
Und das Patchpanel mit den Blinkenlights, richtig?
Ja, man könnte auch einfach das Ding hier, diesen Mehrfachstecker, der eine komplette Zeile braucht, auch nach hinten.
Aber der ist cool. Ja, nee, den könnte man nach hinten tun.
Es ist rot und leuchtet.
Ja, gut, genau.
Ich denke, das war eine ganz nette Sendung.
War's das?
Ja, ich denke schon.
Haben wir denn Hörerfragen? Hörertalk haben wir nicht
gemacht. Hörertalk, ja.
Möchtet ihr denn was erzählen, wie ihr die Foskes so gefunden habt bisher?
Du musst jetzt einfach zu jedem hingehen ihn dazu zwingen, etwas zu sagen.
Du hast ein Kabel an deinem Ohr. Du gehst nirgendwo hin.
Das kann man auch
absetzen. Also auch die Leute an den Kameras, ihr könnt jetzt gerne runterkommen und die einfach eingestellt lassen und uns was erzählen.
Ich glaube, die möchten alle nicht.
Die sind es fertig. War auch schon spät.
Der Tag ist lang gewesen.
Und ich glaube, die Foskes MV ist immer noch nicht zu Ende, oder? Ist sie zu Ende? Die läuft noch.
Magst du?
Ja. Okay. Wir sind schneller als die Foskes MV.
Tja.
Obwohl wir später angefangen haben.
Profi-Podcaster. Wir podcasten 2 Stunden in nur einer.
Bitte komm runter und sag's laut, das hört dich sonst keiner.
Also irgendjemand wurde wiedergewählt, habe ich nur gehört.
Das ist ernst gemeint.
Okay.
Also die ersten 2 Vorstellungen.
Alle Leute im Stream hassen euch jetzt.
Nein, wir haben es doch jetzt wiederholt.
Haben wir?
Yes.
Du kannst es ja im Schnitt dann hochziehen.
Nee. Auf Phonic fixt es dann. Haben wir eigentlich schon jemals auf Phonic gedankt?
Bestimmt.
Also. Auphonic ist das Tool, das dafür sorgt, dass wir so geil klingen, wie wir klingen. Aha. Auphonic ist das Tool, wo wir unsere ganzen Podcasts und Videoaufzeichnungen hochschieben und die machen das Audio sauber und
die machen Magie, das ist Zauberei.
Die machen geile Magie und ja.
Weil das immer, wenn man es nicht versteht, dann ist es Magie.
Ja, nee, also die machen echt cooles Zeugs und haben unseren Podcast-Workflow so reduziert, dass es im Prinzip, also dass es einfach sehr angenehm ist zu publishen. Und das, was die machen, das ist einfach unzahlbar und kostet auch kein Geld, deswegen
ja,
ist es. Und finden wir super.
Ich
Ich bin gespannt, wann Georg sich meldet, dass wir doch die Videos mal wieder löschen können und nicht erst einen Monat warten müssen, bis es automatisch weggeht. Weil, naja,
ja.
Anders Story.
Morgen. Gut,
dann,
oder wollen wir noch über Dresden drehen?
Dresden? Wieso? Wir sind doch fertig mit Mappen in Dresden, oder?
Dachte ich. Ich dachte, ihr hättet so ein paar Häuser am Hauptbahnhof gefunden, oder war das
hier? Nee, das war in Wiesbaden. Ich war total entsetzt. Das war furchtbar. Naja.
Okay. Ich denke, das war's. Das war
nicht Lizenzopfer.
OpenStreetMap, OSM-Radio-Folge Nummer 30.
Radio OSM.
Radio OSM Folge Nummer 30, am 20. März 2013.
Wir haben noch ganz viel Spaß.
Sorry. Ja, du hast ja recht, es ist einfach zu spät.
Also alle, die nicht da sind, haben was verpasst und ihr kommt gefälligst nächstes Jahr nach?
Nee, erst sollen sie mal zu Sotom.
Ihr kommt, stimmt. Die haben wir die angekündigt schon?
Ja, wir haben sie mehrmals heute sogar auch erwähnt.
Okay. Aber da könnte man sagen, dass Konferenzen total super sind und dass man, selbst wenn man sonst keine Stammtische besucht, endlich mal viele Leute treffen kann, die man vielleicht, die einem so digital schon mal mit Usernamen über den Weg gelaufen sind und mal so Gesichter dazu im Kopf hat. Und es ist sehr, genau, sehr interessant,
gut,
sich mit verschiedenen Leuten zu unterhalten. Es gibt halt für jede verschiedene Themengebiete Leute, die sich da auskennen oder da viel mappen. Und
es gibt kostenlosen Kaffee.
Naja, die sind ja im Eintrittspreis mit in drin.
Aber Community-Member zahlen keinen Eintrittspreis.
Gut, ich glaube,
also wir fransen
aus. Also, das war jetzt
Radio OSM
Folge 30.
20. März 2014.
Mit mir und dir und euch.
Genau.
Ja. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.